Wie eine Alien-Kantine. Bestimmt auch Kaffee.
Ja, das gibt bestimmt auch Kaffee. Wenn die schon unser Bier trinken, dann werden sie wohl auch den Kaffee nicht verschmähen. Kaffeehaag.
Oh, oh, Clips, einen schönen Clips, einen Muckefuck. Da hast du bestimmt Alien, die gerne Muckefuck wollen, morgen früh.
Glaub ich nicht.
Herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige Folge 17. Heute reden wir über stehende Flieger, Zeitreisen aus einem sechseckigen Raum, ein schwieriges Wort. Und einige News natürlich. Hallo Commander Paul.
Herzlich willkommen.
Hallo Mischa.
Hi Conny, hi Paul.
Alles fit bei euch?
Dürfen wir jetzt schon frohe Weihnachten sagen?
Wir sind in der Weihnachtsedition, ja, ja. Können wir sagen. Ja, so denk schon. Wir sind ja kurz vor Weihnachten jetzt.
Ja, denke ich auch, oder?
Weil heute eine besinnliche Folge ein bisschen.
Außen hat es schon geschneit.
Ja.
Ja, die drei Brocken, die da runtergekommen
sind. Oh, ich habe heute früh schon geschoben.
Was?
Ja.
Ja gut, du bist Hausbesitzer. Ich habe als Mieter jetzt nicht die Pflicht, sondern habe unserem Vermieter zugeguckt.
Ich habe einfach mal gedacht, ich hole unsere Mietsleute mal aus dem Bett, indem ich ganz früh mit der Schneeschippe so über den Asphalt kratze.
Ey, ohne Scheiß.
Auch wenn es 2 Stunden später weggetaut ist, könnte ja in der Zeit jemand hinfallen.
Heute Morgen ist jemand mit so einer elektrischen, weiß ich nicht was, über den Bürgersteig geschrubbert. Mein, ich habe gedacht, ich flipp aus.
Nee, Schneefräse.
Ja, aber bei, aber
nicht elektrisch, bei 1,5 Zentimeter
Matsch. Ja, genau.
So eine Diesel-Schneefräse.
Das ist aber keine Alien-Technologie.
Nee, das ist nicht. Das ist gute alte Diesel-Technologie.
Aber es ist ja wirklich nur so ein bisschen gezuckert.
Nee, Quatsch. Also eigentlich finde ich es auch Quatsch. Aber keine Ahnung. Ich hab trotzdem einfach mal geschoben. Ich hab gedacht, sicher.
Es gibt einiges zu berichten. Ich will gleich wieder mal hart einsteigen. Die Freunde der Präastronautik, die scharren schon mit den Hufen. Ja. Und zwar der Monolith.
Alter.
Jawohl.
Das
aus Utah.
Direkt ein.
Ja, okay. Das ist ja das Thema, was irgendwie viel interessiert. Wir haben auch ein paar Instagram-Nachrichten dazu bekommen, was wir davon halten. Jetzt gehen hier die Sirenen los.
Ja, weil wir das Thema anschneiden. Gleich stürmen wir in Man in Black, Man in Beige, hier in der Studio, seilen sich da ab, hier vom Helikopter, vom Fenster.
Gehen wir mal kurz in die Nachrichten rein, was da passiert ist von vorne. Also wir reden von einer Besatzung, die mit einem Helikopter am 18. November den ca. 3,6 Meter hohen, nicht 3,5, sind 3,6 Meter hohen Obelisk.
Ja, sieht eher aus wie ein Pfosten, oder?
Aus Metall in der Wüste von Utah, also wir reden vom Canyonlands National Park, gesichtet hat. An Bord waren Biologen, die aus dem Helikopter raus nach Dickhornschafen Ausschau gehalten haben.
Was für Dinge?
Dickhornschafe, da gibt's so eine Alien-Technologie, die heißt Internet, das kannst du mal benutzen. Und kannst du mal nach einem Dickhorn
recherchieren.
Und die haben dieses Ding gefunden. Das stand auch ein bisschen versteckt.
Das stand ein bisschen versteckt, genau. Die haben das Ding gefunden und Satellitenbilder zeigen, dass der aber da schon mindestens seit Oktober 2016 steht.
Also wir denken uns quasi so einen typisch amerikanischen Canyon und diesem Canyon steht einfach aus dem Nichts dieser Pfosten rum. Oder?
Ja.
So also, ähnlich wie bei diesem Film, da gibt's doch, wie heißt der gleich wieder?
2001 Odyssey in Space.
Genau, da geht es nämlich jetzt weiter. Übrigens ist Monolith die falsche Bezeichnung. Es wäre ein Obelisk, wenn ein Monolith ist. So habe ich mir das hier aufgeschrieben.
Viereckig
aus Stein. Form, oder? Und das hier wäre dann ein Obelisk.
Okay, okay.
Aber der ist auch, also er scheint aus Edelstahl zu sein. Grundform dreieckig. Mhm. Wenn man das richtig erkannt hat, man auf den ersten Bildern auch nicht gesehen.
Also
weil
von
er
oben nicht, Dreieck quasi.
Genau, also die Basis ist dreieckig. Also sonst geht er halt jede Seite 3 Meter hoch.
Genau.
Ist ja legendär.
Und der stand da in Utah rum, scheint auch im Boden verankert gewesen zu sein.
Wir haben mal ein Bild davon, das blenden wir auch ein.
Genau, der genaue Standort wurde irgendwie geheim gehalten, weil das anscheinend Privatbesitz ist, das Grundstück. Und
genau.
Man verhindern wollte, dass die Leute dahin pilgern.
Genau, Anhänger der Präastronautik, also wozu ich mich erzähle, wäre ich in Utah, wäre ich da gewesen.
Natürlich.
Fühlten sich, wie ihr das schon gesagt habt, an dem Film 2001 Odyssee im Weltraum erinnert oder an Installationen, Kunstinstallationen von einem amerikanischen Künstler namens John McCracken.
Du weißt, was mit den Affen passiert ist, die das Ding angefasst haben in 2001. Kommen wir dann später noch dazu, aber.
Es ist ja das Spannende.
Naja, es gab ja dann gab ja dann krasse Vermutungen, wo das Ding herkam. Viele haben auch gedacht, dass wir hätten es vielleicht Aliens uns da gelassen.
Richtig, und die Behörde dazu teilt mit, obwohl wir uns nicht zu aktiven Ermittlungen äußern können, möchten wir die Besucher öffentlicher Grundstücke daran erinnern, dass die Nutzung, Besetzung oder Entwicklung, also Entstehung, also Bauen der öffentlich zugänglichen Grundstücke oder ihre Ressourcen ohne Genehmigung illegal ist.
Ja.
Und das Schöne ist, unabhängig davon, von welchem Planeten sie stammen. Das ist das offizielle Statement.
Ja, wenn die Aliens herkommen, haben die sich nach unseren Gesetzen zu richten.
Das steht so im Gesetzestext.
Das hat
das haben die veröffentlicht.
Das hat die Utah National...
State Sheriff oder was hat es veröffentlicht.
Genau. Und der genaue Standort wurde bewusst nicht veröffentlicht, weil die keinen Bock hatten, dass da jetzt eine Pilgerstätte entsteht. Und jetzt wird aber spekuliert, wie kam er an diesen Ort, wo kam er her, wer hat ihn installiert? Und
Aber so, dass mittlerweile ein paar findige Google Maps-Nutzer den Standort, ich sag mal, anhand der Felsformation im Hintergrund schon trianguliert haben und das dann relativ schnell rauskam, wo der genau steht.
Richtig. Es wurde, wie gesagt, im Netz schnell spekuliert. Die Koordinaten waren nicht lange geheim. Bei Reddit waren sie sofort online.
Natürlich.
Und findige Internetnutzer, wie du das gesagt hast, haben das schon alles rausgehauen.
Ja.
War auch schon Massentourismus da. Die BBC berichtete, machte sich David Zerber 48 Stunden nach dem Sensationsfund auf den Weg und er sagte, ich wollte als erster dorthin, weil mich die Tatsache, dass dieses Objekt seit 5 Jahren in der Natur versteckt ist, so faszinierte, sagte er, das ist ein ehemaliger Soldat. Und der ist halt 2015 noch nicht auf Satellitenbildern gesehen worden, aber ab 2016. Und das hat ihn so fasziniert, dass er dahin ist. Und er erhoffte sich halt auf dieser spannenden Erkundungstour Hinweise auf Außerirdische zu finden, wurde aber bitter enttäuscht.
Ja, also. Ja,
wieso? War er jetzt da oder nicht?
Ja, er meint, es war wohl ein sehr geduldiger Künstler oder ein Space Odyssey 2001-Fan.
Also es ist ja auch so, dass später dann noch mehr Videos aufgetaucht sind, noch mehr Bildmaterial, auch von Leuten, die das Ding dann letztendlich sogar abgebaut haben und jemand da war und das mitfotografiert hat. Da gibt es auch so ein paar Bilder.
Aber, ganz ehrlich, weißt du, was komisch ist?
Nein.
Wenn das so gehypt ist, das Ding.
Ja.
Ja, wir wissen ja, das soll ja auch viel Kohle gemacht werden soll mit solchen Sachen, ne?
UFO-Sachen.
Warum dann das Ding abbauen? Also ich hätte dann, ne, das Ding stehen gelassen, vorne,
ein Eintritt, Tor, verlangt dann,
Eintritt ja. Das wäre gelaufen.
Wie bei den Kornkreisen in Bayern.
Darf jeder mal dran lecken, ja.
Hallo, der wäre reich geworden, der Kerl.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie es abgebaut haben. Aber die es abgebaut haben.
Genau das ist doch komisch.
War so eine Truppe von jungen Leuten, die haben zumindest auch noch 2, 3 geile, richtig geile Fotos gemacht.
Ja?
Ich weiß nicht, ob der das noch da ist. Der eine steht dann auf diesem Monolith und hält so ein Licht nach oben. Ist ziemlich cool belichtet. Muss mal gucken, ob ich das noch finde. Und die haben das Ding dann abgebaut.
Das wäre toll. Ich habe die Bilder nämlich nicht gefunden.
Beim Abbauen sieht man auch, dass der Monolith eigentlich von hinten offen ist.
Aha. Oder
haben sie den zum Abbauen aufgemacht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest sieht man, wie sie den dann kippen und auf eine Schubkarre verladen und da kannst du von hinten reingucken.
Und dann siehst du auch so ein bisschen Schweiß. Das Ding ist einfach verschwunden?
Nee, die haben das abgebaut. Das ist ein TikTok-Video. Da gibt es ein TikTok-Video. Wo einer gefilmt hat, als diese Typen da waren und Bilder gemacht haben, das dann abgebaut haben.
Und dann haben sie es zufälligerweise in...
Warte mal, es geht hier noch weiter in dieser Nachricht, weil es wurde noch jemand anders ins Spiel gebracht. Und zwar, dass dieser 2011 verstorbene John McCracken sein könnte, dass es von dem ist, diese Geschichte, weil der sowas gemacht hat und dass es da irgendwelche Leute gibt, die das da installiert haben. Der Galerist bestätigte das zunächst, aber dann wieder riefen sie die Geschichte. Ah, NTV hat das. Hab ich dir gerade mal
geschickt,
können wir einblenden. Auch eine andere Künstlerin, die Totem-Skulpturen an geheimen Wüstenorten installiert und auch in Utah lebt, wurde verdächtigt, bestritt das aber. Wer den Monolith halt also aufgestellt hat und wo er hin ist, weiß kein Mensch. Das wird vielleicht der History Channel bald rausfinden. Aber der Discovery Channel war ja auch vor Ort.
Ja.
Und die haben auch Videos gedreht und die haben Sägespuren gefunden und Reifenspuren.
Ja, also.
Auf TikTok gab es noch ein Video, Micha, von einem Nutzer, der heißt Search Boy. Der hat sich mit 2 Freundinnen da auf den Weg gemacht und nachdem sie irgendwie 15 Stunden unterwegs waren, erreichten sie schließlich ihr Ziel, aber da war der Monolith schon weg.
Eigentlich.
Ja. Und es war nur noch der Sockel da, aber die haben ein Video gemacht und das können wir uns mal angucken. Ich spiele das jetzt mal hier ein. Wir spielen das natürlich auch in dem Podcast ein. Man sieht die da hinlaufen. Und da stehen sie halt nur noch mit der Spitze, die ist irgendwie dagelassen worden. Und da sieht man aber im Hintergrund was ganz Auffälliges. Und da wird spekuliert, was ist da im Hintergrund
also
zu sehen?
Ich sehe es nicht.
Du siehst es nicht.
So, ich kann diese Magic Eye Bilder, ich kann das alles machen. Ich bin nicht so rot-grün farbenblind, aber ich sehe.
Da sieht man im Hintergrund angeblich eine Gestalt.
Ach, das da? Boah. Dann haben wir aber auch Bibeln auf dem Mars, damn, ey, wenn das eine Gestalt ist.
Damn.
Was macht die denn? Es sieht aus wie so ein Manta-Rauchen. So
ja, es sieht auch, ich weiß nicht, was es sein soll. Wir können uns ja mal das Video nochmal anschauen.
Ich hab jetzt gedacht, dass
schau dir nochmal das Original an. Ich find's legendär. Schau dir das nochmal an.
Moment, wir machen das mal groß. Oh nee, warte mal, jetzt spinnt hier.
Mach das mal auf die Seite und dann machst du das Video für alle Seite.
Achtung.
Das Video mal groß.
Jetzt sieht man, Achtung, jetzt guck hinter die Zipfel mit.
Da musst du hingucken.
Hast du das Seeungeheuer gesehen? Hast du es gesehen?
Aber das ist ja kein Ungeheuer, das ist der Riss da, oder?
Nein, das bewegt sich.
Es bewegt sich.
Hast du es gesehen?
Man sieht in der Spalte hinten eine.
Oh. Okay, ja.
Eine
ja,
Art,
natürlich. Dann
eine
ist
Art
es wohl
Wesen.
Ey, Micha ist sprachlos. Ja, ja. Habt ihr das gemerkt, liebe Zuschauer? Ja.
Okay.
Man sieht eine Art Wesen und wenn man es beschreiben würde, es sieht aus wie eine, ja, was ist es, schwarze Fleder, überdimensionale Fledermaus.
Es sieht aus wie ein schwarzer Mandarochen, der winkt.
Ja, es ist.
macht er.
Es ist halt sehr verpixelt, so wie es Micha mag.
Ja.
Es könnten aber auch von unten drunter die Wesen sein, weißt du?
Wir müssen eigentlich mal gucken, was die sonst noch so dabei gehabt haben und was es noch sein könnte im Hintergrund. Aber ja,
ey, der Clip hat innerhalb von kurzer Zeit 550.000 Likes und hat 23.000 Kommentare gesammelt. Aber jetzt geht's ja weiter in der Story, weil wenige Tage später ist der ganze, ist das ja in Rumänien auch aufgetaucht.
Ja, jeder, der mal noch so ein bisschen Restedelstahl hat, hat sich schnell so ein Ding hingebogen, um so ein paar Touris ranzuholen.
Ja,
in
Rumänien.
Dieses Ding, ist es das rumänische Teil, was wir jetzt hier gerade sehen? Ja,
wir sehen eine wunderschöne Landschaft, einen Fluss und
den Monolith.
Ein paar Hochspannungsleitungen. Da hätten die Aliens eh Probleme mit den UFOs, da irgendwie das Ding da abzusetzen. Aber gut, er hat zumindest einen schönen Aussichtspunkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da waren ja noch ein paar andere Bilder, ne? Kannst du mal durchgehen.
Ich habe noch ein Video dazu.
Also ich weiß nicht, wer da mit der Flex drüber gegangen ist, um das zu veredeln, aber es sieht scheiße aus.
Also wir halten fest, es ist verschwunden in Amerika und ist am selben Tag oder einen Tag später genau da in den News wieder aufgetaucht.
Aber stopp, mach mal Pause. Guck dir mal die Schweißnähte an. Also, das hat vielleicht Finn Kliman geschweißt, aber kein Alien. Wenn hier Schmierscheitel Lazar sagt, oh, die UFOs, die sind alle wie aus einem Guss, die sind wie gewachsen, da ist keine eine Schweißnaht, dann ist das hier keine Alien-Technologie.
Das würde ich also, mal so. Oder ist es halt keine hochentwickelte Alien-Spezies, ne?
Also, bitte, guck mal.
Also, wir sehen jetzt gerade für die Podcast-Hörer, wir sehen den Obelisk-Monolith, wo der
nah.
In nah von aus Rumänien und der hat auch so, ich würde sagen, mit dem Kercher erstmal mal darüber gegangen und hat so ein paar.
Ja, er hat so eine Flexscheibe genommen und hat da
drüber
gekringelt. Das ganz ehrlich macht ein hässlicher, als er vorher wäre. Aber gut. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich meine, die Idee ist ja eigentlich ganz nett, dass man das so rund um die Welt aufgreift.
Ja, ist ja auch noch an mehreren Orten. In Berlin ist auch einer aufgetaucht. Ja. Irgendwo in einem Zoo ist einer aufgetaucht.
In Berlin?
Ja.
Ja, dann haben wir gleich irgendwelche Schrottsammler.
Und ist der in Rumänien noch da?
Das weiß ich gar nicht.
Weiß ich nicht.
Ich glaube nämlich nicht.
Da wird aber auch gesagt, wie in Utah haben auch hier die Behörden das Auftauchen, konnten sie nicht erklären, wo es herkommt. Und gegenüber der Daily Mail aus England sagten sie, wir haben begonnen, das seltsame Auftauchen des Monolithen zu untersuchen. Wer der Besitzer sei, wisse man nicht. Und es ist halt.
Ja, was sagst du, Paul?
Ich habe euch doch ein Hausaufgabenvideo.
Da kommen wir später noch zu.
Okay.
Ich habe euch doch dazu ein Hausaufgabenvideo gegeben, genau um das Thema Monolith und den Film 2001.
Allerdings, was du eben sagst, dass das hier schlecht verarbeitet ist in Rumänien, auf dem Discovery Channel.
Rumänische Aliens sind nicht so penibel, was das angeht.
Der Abenteurer und Automechaniker Dave Sparks, der war vom Discovery Channel da unterwegs und hat aber gesagt, dass die sauber geschnittenen und verfugten Paneelen aus rostfreiem Stahl sind, welche Nieten an einem Untergrund befestigt wurden. Er fand Sägespuren am Boden und schloss daraus, dass das Fundament des Objekts höchstwahrscheinlich mit einer Steinsäge aus dem Fels ausgesägt wurde. Also
in Utah.
Ja, in Utah.
Ja, aber das hier war jetzt ja mal nicht...
Ja. Also, so viel zum Monolith.
Was ist mit dem aus Berlin?
Da habe ich keine Infos zu. Das hat nur
ist auch schon wieder weg.
Der Tipp Berlin hat das gepostet als einzigste Quelle.
Ich wollte gerade sagen, es ist so Quellen, wenn so nur die Bäckerblume das postet, ja, dann weiß man nicht, wie viel da dran ist. Wenn es nicht mal in die Bildzeitung schafft, dann...
Ja, also ich habe jetzt nicht wirklich ich habe nichts mehr gefunden dazu.
Also wir machen die News fertig und dann gehen wir da nochmal drauf ein, so wie ich das verstanden habe.
Wir gehen da nochmal drauf.
Ja, mit deinen Hausaufgaben, da kommen wir ja
schon. Ich bin vorbereitet, Jungs.
Ey, ja klar.
Das wird richtig hart.
Ja, da lehne ich mich zurück, da lasse ich euch wieder, das wird großartig. Das kann man jetzt schon mal sagen.
Wir machen jetzt erstmal eine News, weil wir haben nämlich noch einige spannende News.
Ja, letzte Woche sickerte ein Foto durch, so die Daily Mail in Großbritannien, das ist meine neue Lieblingszeitschrift, was das betrifft. Ja. Meine neue Lieblingsnachrichten-Webseite, die haben ja nur solche Themen. Also ganz groß sind die da drin, lieb ich. Laut einem Artikel ist die Existenz von zwei klassifizierten Pentagon-Berichten über UFOs enthüllt worden. Deren Inhalt hatte ein Foto, das wohl eher so, aus Versehen in diesen Berichten nach draußen gegangen ist. Es zeigt nämlich ein mysteriöses Objekt, das über dem Atlantik schwebt, lieber Mischa.
Ja, natürlich.
Die Taskforce und Identified
Aerial. Durch alle Sicherheitsmaßnahmen durchgeflutscht.
Phänomena des Verteidigungsministeriums veröffentlichte die beiden geheimen sogenannten Positionsberichte des Geheimdienstes aus dem Jahr 2018, diesen Sommer, also 2020. Mhm. So, laut einem detaillierten Bericht von The Brief, einer Webseite, die sich mit Wissenschaft, künstlicher Intelligenz und Co. beschäftigt, die haben ein Interview gehabt mit mehreren Geheimdienstquellen, beruht das alles, waren die Berichte auch innerhalb der US-Geheimdienste ziemlich weit verbreitet und haben für Aufsehen gesorgt. Wusstet ihr nicht, dass wir in Deutschland irgendwie 17 Geheimdienste haben?
Nee, ich kenne MAD. MAD ist der Beste, das ist der militärische Abschirmdienst, glaube ich.
Wenn du weißt, wie viele sind, dann sind sie ja gar nicht mehr geheim.
Ja, das habe ich noch nicht irgendwie.
Ja, hallo?
Ja. Also gucken wir mal in das Papier rein. Da gab es einen Bericht über ein UAP, also ein Unidentified Aerial Phenomena. Genau. Die aus dem Ozean auftauchen und durch den Himmel schweben.
Also außerdem, ich finde UFO besser immer noch.
Ja, ich finde auch UFO klingt schöner. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass außerirdischer Ursprung dieser Objekte nicht ausgeschlossen seien. Nick Pope, der UFOs für das britische Verteidigungsministerium untersuchte, meinte gegenüber der Daily Mail, und das ist ein schöner Satz, diese Enthüllungen sind außergewöhnlich und geben der Öffentlichkeit einen echten Blick hinter die Kulissen, wenn es darum geht, wie die US-Regierung mit dem UFO-Phänomen umgeht.
Also es käme aber Gas, du schon langsam.
Aber oder? Hallo. Die neuen Informationen bestätigen, dass die US-Regierung das UFO-Phänomen ernster nehme als je zuvor, fügte er zu. Er erwarte in Kürze weitere Enthüllungen. Das Pentagon äußerte sich allerdings nicht auf Anfrage von der Daily Mail.
Was meinst du, Paul? Ist da was dran? Ist das vielleicht Teil der, wie haben wir gesagt, der des langsamen Durchsickenlassens der Wahrheit?
Ja,
oder ist es wirklich aus Versehen durch alle Zensurstufen
durchgerutscht? Alles, was in irgendeine Daily Mail Bild
gerade wenn es in die Daily Mail schafft, das ist schon Absicht dann, oder?
Es ist immer gesteuert. Oder sagen wir mal überwacht. Also es ist so, wenn es einer reinhaut, ist es entweder wirklich sofort wieder weg oder es ist okay, dass man es jetzt...
Zeig doch mal die Bilder.
Ja, komme ich gleich zu.
Also, ist meine Meinung, aber... Ich probiere die ganze
Zeit auf den Thumbnails irgendwas zu erkennen.
Nee, ich zeig euch gleich die Bilder. Ich will das erst hier fertig machen. Das durchgesickerte Foto, was wir uns gleich angucken, wurde 2018 vor der Ostküste von den Vereinigten Staaten aufgenommen, von einem Militärpiloten. Der hat das mit seiner privaten Handykamera tatsächlich
gefilmt. Was, er hat in seinem Chat mal sein Handy raus...
Ja, wenn du auf Autopilot fliegst.
Hallo, das machst du nicht. Hallo.
Es hast du im Straßenverkehr schon nicht zu machen und dann bei Mach 4 irgendwie
du im Unterschall-Chat dann also noch mit dem Handy. Du machst den ganzen Tag im Flieger nichts. Das Einzige, was du machst
den ganzen Tag im Flieger. Du bist Verkehrspilot, aber wenn du Kampfpilot bist und also durch den Canyon ballerst mit deinem
aber Wingman. Nicht über dem offenen Meer, da ist kein Canyon. Außer du bist ein Goose UAP und Maverick
als Flügelmänner. Ah. Da hast du doch nicht dein Handy in der Hand zu haben und da Candy Crush zu starten.
Na klar, die haben noch nichts Besseres zu tun, als immer schön festzuhalten, was sie Cooles gerade machen.
Candy Crush im Kampfflugzeug.
Das glaube ich auch nicht.
Candy Crush spielen im Kampfflugzeug finde ich übrigens großartig.
Aber da wird doch eh irgendwie alles gefilmt. Da musst du doch nie mit deinem Privathandy filmen.
Ja, wer vielleicht meint, der hat das für die private, ja.
Ja, dann landet es aber in der offiziellen Akte.
Geht gleich weiter. So.
Okay. Ja.
So, das Foto wurde zunächst als Darstellung eines nicht identifizierten silbernen würfelförmigen Objekts beschrieben, das in der Höhe von 30.000 bis 35.000 Fuß über dem Ozean schwebt. Das sind so bei 10 Kilometern, ne? So müsste das sein. Es scheint, dass das Bild aus einem Kampfflugzeug aufgenommen wurde. Experten waren von dem Foto verblüfft, stellten jedoch fest, dass das Objekt einer GPS-Drop-Sonde ähnelt.
Ja, hängt jetzt aber nichts dran.
Ja, du weißt schon wieder, was das ist, ne?
Ja, also.
Ich musste googeln.
So einem Ballon, ja, hängt unten so. Ja, okay. Aber vielleicht ist das Ding ja abgegangen.
Einem atmosphärischen Profilierungsgerät, sagt man auch dann dazu, das zum Abwurf aus Flugzeugen entwickelt wurde, typischerweise über einem Hurricane. Der Bericht aus 2018 soll einen allgemeinen Überblick über das UAP-Thema gegeben haben und die Einzelheiten zu früheren militärischen Begegnungen sowie ein offenes Eingeständnis enthalten, dass der Ursprung vieler UAP nicht bestimmt werden konnte. Der Bericht enthielt nicht nur eine Liste nüchterner Erklärungen, sondern erklärte auch ausdrücklich, dass die legitime Möglichkeit bestehe, dass UAP-Thema eine fremde oder nichtmenschliche Technologie darstellt, Mischa. Noch schockierender,
Mischa. Man hätte ja einfach alles, wenn man es nie weiß, weiß es nicht. Dann kann es ja alles sein. Damit auch Alien-Technologie.
Noch schockierender waren die Enthüllungen, die in einem zweiten überarbeiteten Bericht der Taskforce für nicht identifizierte Luftphänomene Anfang des Jahres enthalten waren. Der Bericht befasste sich eingehend mit der Möglichkeit, dass sich ein UAP frei durch die Luft und unter dem Wasser bewegen kann, unentdeckt durch den Ozean bewegt und damit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus dem Wasser raus, das sind UFOs, die können Wasser, auf den machen wir schon mal, in den Himmel schießen. Und das Foto ist relativ klar und das blenden wir jetzt mal ein. Also Foto Nummer 1 ist das Foto aus dem Cockpit raus. Da sieht man erstmal nur das Cockpit und da...
Genau, wenn du da ein bisschen auf diese Fliege, die da gegen die Ding gematscht ist, wenn du da hinzoomst, genau, da hängt der Wetterballon.
Ach komm, ey, warte mal, nee, so schnell lasse ich das nicht durchgehen.
Nein, nein, nein,
das
es ist wirklich... Eine Fliege. Es gibt ja noch eins, das näher ist, so ein bisschen...
Ey, das ist keine Fliege, Mann.
Nein, es...
Auch kein Wetterballon.
Ist aber ein bisschen verpixelt, Micha.
Ja, das ist natürlich verpixelt.
Dauert in Photoshop mit Sicherheit ein bisschen. Aber
was meinst du, Paul? Was ist es?
Was sehen wir denn? Podcast-Hörer, beschreiben wir es mal. Wir sehen einen blauen Himmel und ein, ja, was ist das für eine Form?
Also die Grundform ist ein bisschen dreieckig. Es sieht ein bisschen aus wie so ein...
eigentlich interessanter, mal so wenigstens so ein 2-Sekunden-Ausschnitt von dem Ding zu sehen.
Haben wir aber nicht.
Es gibt nur ein Foto, es gibt kein Video, oder?
Wenn du das...
Gibt es auch ein Video?
Hey. Du kannst das ein bisschen so zuordnen, wenn das sich von der Form verändert,
Was
ja irre eigentlich klingt.
Quasi, du meinst, wie, wenn es so wabelt, wie als wäre es ein Ballon.
Wenn sich aus der Dimension ein- und ausblendet.
Da kommen wir dann auch noch dazu mit Dimensionen. Halleluja.
Dann weißt du, es ist eher was höher entwickeltes. Wenn es die Form beibehält, dann weißt du es schon eher uncool.
Also, was man zum Beispiel schon sieht, ist, dass es ziemlich hoch ist. Also was haben wir gesagt? 10 Kilometer oder was? Ne?
Ja.
Also ich sag mal, was ist es? Reiseflughöhe von einem normalen Flieger?
30.000 Fuß bis 35.000 Fuß.
Ja, es ist so...
10 also durch 3, so 10 Kilometer. Ecke.
Ja, so ein klassischer Langstreckenflughöe halt. Ne?
Und es war nämlich über dem Atlantik, ne?
Pazifik.
Also jetzt zumindest kein Festland.
Also über Meer eigentlich.
Ja, es ist weit, weit draußen vor der kalifornischen Küste.
Ja, wo
dann
unter Wasser vielleicht noch eine andere Zivilisation.
Wo man ja sowieso vermutet, dass vor der kalifornischen Küste bis runter nach Mexiko eine ganze Menge los ist, ober- und unterirdisch. Ich habe vor ein paar Wochen auf dem Discovery Channel oder History Channel eine Sendung gesehen, da waren sie auch unterwegs und haben sich Satellitenbilder angeguckt und sind da mit dem Boot hingefahren und haben da eine Tauchsonde runtergelassen. Mhm. Dann war das Bild aber weg nach so und so viele 100 Metern.
Ja, Kabel, nur 50 Meter Kabel, ja. 100 wow. Meter runtergelassen, war das Bild weg. Ärgerlich.
Nee, aber vor allem dort, wo...
Aber es ist, nur mal ganz kurz, man müsste eigentlich mal gucken, wenn man ungefähr weiß, wo es ist. Wir haben ja mehrere UFO-Karten gefunden, die schon relativ viele Einträge haben, ob es da Überschneidungen gibt.
Das wäre interessant zu wissen.
Also stimmt. Was, wo man ein Auge immer wieder mal drauf werfen könnte, wäre da zufällig über Pazifik gerade schippert oder so.
Mehr zufällig von unseren Hörern da gerade. Guck mal das Fenster runter und guck doch mal raus.
An der tiefsten Stelle im Pazifik, die hat ja den Namen
Marianengraben.
Richtig. Und man vermutet,
Kilometer.
Dort ist einiges ganz unten, wo so richtig, richtig tief ist. Los, weil es gibt auch ein Gebiet, wo die Navy Patrouille fährt und zwar regelmäßig und da einfach in Anführungszeichen guckt, dass der Verkehr, der da so hoch runter geht, ungestört hoch runter gehen kann.
Also ich
klingt irre, aber da sollte man mal recherchieren, wenn einer
am Pazifik
gucken
will. Da haben wir gerade diese GPS-Sonde
ja,
gesehen.
Das hat man gesehen, ja.
Aber ja, was Marianne gerade so weiter angeht, habe ich, ich weiß nicht, ob wir es davon schon mal hatten oder ob ich es mal anders erzählt habe, aber ich hatte mal eine Doku drüber gesehen, wo es darum ging, dass es fast schwieriger ist, da runterzukommen als irgendwo ja. im Weltraum. Weil das Ding ist, Druck. Wenn du was, genau, der Druck, du hast pro 10 so, Meter ein Bar, eine irre. Atmosphäre Druck. Das heißt, irgendwie bei 11 Kilometer hast du 11.000.
Wenn du aber mit deinem UFO um dich herum deine eigene Atmosphäre die ganze Zeit hast.
Naja, du musst in einem Raumschiff, muss die Hülle lediglich eine Atmosphäre Druck, Normaldruck. Also den normalen Druck, den wir als Mensch brauchen, ist der auf der Erde. Ne? Und diesen Druck musst du in einem Raumschiff auch haben. Und das ist eine, also sagen wir mal, ein Bar, eine Atmosphäre Druck, die Hülle halten muss. Wenn du jetzt allerdings ein Tauchboot da runterlässt auf 11.000 Meter und das muss dann irgendwie 1.100 Bar Außendruck aushalten, dann muss das schon ganz anders gebaut sein als ein Ding, das du in den Weltraum schießt. Deswegen ist es fast schwieriger, da runterzutauchen, gerade noch bemannt, wenn du jetzt irgendwas hast, was du zum Beispiel fluten kannst. Und die Elektrik, es gibt dann zum Beispiel dann Elektrik, die
auch eine super
ölgelagert ist.
Die, also es ist sich unten eher zu verstecken als oben.
Ja.
In Anführungszeichen.
Wo wir bist ja fast besser versteckt.
Als fast unten. Wieder bei dem Thema wären von letzter Folge, wo wir ja so viele Tunnel besprochen haben, die eventuell dazu.
Ja, aber auch, da müsste es auch Lebewesen geben, die das da unten aushalten.
Das stimmt.
Außer die haben alle einen ganz, ganz dicken Alien-Raumanzug an, der diesen Druck nach außen hin standhält. Also das heißt natürlich einerseits, ist es also, auch für uns schwer, da runter zu kommen, ist aber auch für alle anderen Lebewesen sehr schwer.
Sei da unten denn, du hast da unten eine eigene Atmosphäre, Blubberblase, Hülle.
Ja, das soll ja
angeblich. Hast du ja noch das Problem, wenn du zu schnell hochgehst, dann platzt du ja, weil der Druck, den du ja innen aufbauen musst, um diese 1100 Bar Außendruck auszuhalten.
Ja, also ich sag mal, denk nicht so sehr an Hülle in mechanischem Sinne, sondern eher im physikalischen Sinne, dass du das halt mit Gravitation oder was man dann noch später dazu kommt.
Egal mit was du es machst, du musst dem Druck gegensteuern, sonst zerdrückt sich.
Korrekt.
Ja. Und in dem Moment, wenn du schnell nach oben gehst, muss die Kraft, die dem Druck entgegensteuert, relativ schnell abnehmen.
Wo man wieder bei dem UFO wäre, das erstmal an die Wasseroberfläche muss, dann erstmal getrocknet werden muss, bevor es weiter.
Das ist doch getrocknet werden muss, das ist noch das Allerbeste, ey.
Das ist, ja, da musste ich auch gestern, als ich das zusammengetragen habe hier.
Guck mal, die Föhnbrigade, deswegen ist es auch Melmark explodiert, weil die alle ihre UFOs getrocknet haben auf einmal mit dem Föhn.
Ja. Michael, ich habe eine schöne Meldung für dich.
Ja.
Und zwar gehen wir kurz auf den Mars, nachdem wir ja das Buch da gefunden haben.
Ja, die Bibel, wir haben schnell die Bibel abholen auf dem Mars.
Es gibt jetzt noch ein Foto von der NASA, das hat Online-Debatten ausgelöst. Und zwar Skeptiker sagen, es ist nur eine Sache der Perspektive, also so Menschen wie du.
Wahrscheinlich wieder irgendwo ein Schatten.
Menschen wie ich, Freunde der Alien-Präastronautik, sagen, es könnte eine Waffe oder Statue sein. Experten, nicht näher benannt, meinen, es könnte ein Verteidigungssystem sein, die... Obacht, halte ich fest, Marsmenschen in der Antike auf ihrem Planeten installiert haben.
Marsmenschen in der Antike?
Ja, jetzt
ist in deren Antike?
Ich habe doch gelernt oder? In meiner Geschichtsstunde, dass das vorher da oben die Hölle los war.
Ja, natürlich, Partyland war das. Ja.
Obacht, ich zeige jetzt das Foto, wir blenden das Foto ein, jetzt wird es großartig. Okay. So, Micha, hier ist deine Marskanone, ist leider ein bisschen verpixelt. Weil es nur ein Bildausschnitt ist.
Ja. Ey, das sieht aus wie so, da gab es früher so alte Computerspiele auf der 486.
Ohne Mist, das Command & Conquer. Ja. So ein bisschen sieht das aus. Zu nah herangezoomt, die Flakkanone von GDI bei Command & Conquer, dass die Helikopter von Kane runterholen.
Aber
nee, es ist wirklich, es ist...
archäologisch gesehen...
Das hat übrigens,
kann das nicht auch einfach jetzt ein Fels sein?
Das hat SciNature.wip gemeldet.
Nee, kann kein Fels sein.
Zumal es ja auch mal interessant ist, dass man unten rechts mal das Bild ohne Filter sieht.
Ja.
Also ohne Rotfilter, ja, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, muss dann den Weißabgleich rüberziehen, dann kannst du das schon wieder korrigieren. Aber, ja, aber ich weiß auch nicht, was das jetzt... Ja, ein bisschen an den Dune-Film, der dieses Jahr nie rauskommt.
Ich bin ruhiger heute. Ich mag das schon.
Nee, ich weiß auch nicht, aber was soll ich dazu noch sagen? Es ist halt, es ist eine komische Formation, aber es ist gleich, weil es irgendwas Längliches ist, was schräg nach oben zeigt, muss es eine Kanone sein. Kannst du die auch,
Okay, es muss nicht gleich sein, eine Waffe. Ja,
aber
ja,
dann soll deine Antenne schräg nach oben.
Nicht auch der Rest vom Mars Funlenser, das ist der umgekippte Freefall Tower vom Mars Fun Park, vielleicht irgendwie sowas.
Vom Mars Fun Park, das ist das nächste, was ich baue. Ja. Den Mars Fun Park.
Oder hier, das ist der Startpunkt für die Wasserrutsche, irgendwas. Nee, es musste Kanone sein. Weil die Marsmenschen, die schießen.
Ja, ich weiß nicht. Also da kommt ja auch wieder diese militärische und diese, wir müssen Angst haben vor diesen außerirdischen Aspekt mit rein, wenn ihr versteht, was ich meine. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Fand ich das mit der Bibel eigentlich schon ein bisschen...
Wenn es eine Bibel war.
Aber ganz ehrlich...
War es ja auch ein Kochbuch aus der Alien-Kantine.
Wir müssen halt mal wissen, wo es auf dem Mars ist und ob da nicht vielleicht ein Rover in der Nähe ist. Dann lass den doch einfach mal hinfahren und das Ding genau fotografieren. Dann kriegst du ja wenigstens ein gescheites Bild.
Ja gut, mehr das hat Bibelbild das Magazin
nicht... Das
Bibelbild
war ja an sich relativ hoch aufgelöst. Du hast natürlich trotzdem auf diesem riesen aufgelösten Bild auf ein furchtbar kleines Detail wieder reingezoomt, um sagen zu können, da liegt eine Bibel.
Machen wir den Mars Rover einfach mal. Das ist auch echt ein anderes Buch.
Ja, ist der Otto-Katalog.
Wikipedia oder so.
Otto-Katalog.
Ja, wie auch immer. Okay, also wir haben jetzt auch noch eine Kanone auf dem Mars.
Aber wir wissen doch, dass die NASA vorher aussortiert.
Ja, und das geht zufällig durch. Wobei auch Daily Mail oder was? Dann ist ja wohl auch absichtlich
SciNature.vip.
SciNature.vip.
Wir wissen ja durch forbiddenknowledge.com, dass es Leute gibt, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als die von der NASA freigegebenen Bilder anzuglotzen, eins nach dem anderen, und zu gucken, ob die NASA selbst was vergessen hat, rauszuschneiden.
Ja, du glaubst mir, bei dem Grad der Organisation und Perfidität, dem du diese ganze Verschwörung zuordnest, dass die weniger Effort, also weniger Aufwand da reinsetzen, nicht auch alles, was irgendwie Probleme macht, da raus zu retuschieren und dann so ein paar, weiß ich nicht.
Aber stell dir mal vor, Arbeitslose, du bist Mitarbeiter von der NASA.
ScienceNature.vip.devru Betreiber, sich dann eine NASA-Bilder angucken und dann da die Kanone sehen, die alle bei der NASA übersehen haben.
Du bist einer von der NASA-Mitarbeiter und bist beauftragt, das rauszuretuschieren, hast du auch unterschrieben, dass du das immer schön machst und die Klappe hältst und kriegst dann irgendwann so das Gewissen.
Meinst,
das
kann
eigentlich so nicht mehr
drauf
weitergehen. Okay, gucken drei drauf. Und dann ist da so einer, der sich so, das retuschiere ich mal nicht weg. Ich glaube, das fällt auch nicht den Leuten auf, wenn ich das jetzt nicht retuschiere. Und vielleicht gibt es irgendwelche Idioten da draußen, die es so genau angucken und dann sich denken, das könnte vielleicht was.
Das, der Gag wäre es mir wert, meinen Job zu verlieren. Gerade in Amerika, wo das soziale System so gut funktioniert, scheiße ich auf meinen gut bezahlten Job bei der NASA, wo ich den ganzen Tag nur ein bisschen Photoshop rumstempeln muss. Im Endeffekt, easy peasy going. Ich lasse das mal mit Absicht durchsickern und guck mal, ob es durch alle Instanzen geht, bis es in der Daily Mail.
Wenn du dir überlegst, was da sonst eigentlich rumeiert, dann ist das eigentlich... Pillepalle.
Also, ja.
Gut. Ich habe euch noch ein schönes Video mitgebracht.
Ehrlich? Oh ja.
Es ist heute echt harte Kost dabei, ne? Wir bewegen uns nach Stonehenge. Das ist
Stonehenge in England.
England, genau. Und da gab es ein Video die Woche.
Bin ich eigentlich der Einzige, der ewig lang gedacht hat, Stonehenge wäre in Schottland?
Nee. Also ja, also vielleicht.
Okay, ich habe immer
gedacht, in Schottland,
was Schottisches.
Es gibt in Schottland ähnliche und in Irland auch ähnliche Formationen.
Aber Stonehenge ist sogar südlich von London irgendwo.
Also ja, es ist nicht so weit von hier.
Nee.
Also, ich dachte daran,
Schottland.
Ja,
ich bin schon mal drüber geflogen.
Über Stonehenge?
Ja.
Und wie war das? Hast du da einen Zeitriss gehabt?
Ich habe dann auch übrigens, so wie die Piloten, mein Handy rausgeholt und habe Fotos von oben gemacht.
Und war aber nichts drauf.
Und es war ziemlich geil, weil ich habe vorher anrufen müssen, weil bei der Militär-Clearance und so weiter. Und so vorher gesagt, ich bin der und der, ich würde da gerne mal so Sightseeing machen und so. Und okay, alles
klar.
Ich
bin der Alien Paul, alles klar.
Und dann haben die mir ungefähr 5 Frequenzen gegeben und noch 3 Codes und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, also wenn du dann morgen da ungefähr dort bist, dann funk erstmal das an. Die leine ich dann weiter zu dem und die leine ich dann weiter zu dem.
Warum?
Also, weil es Militärsperrgebiet ist.
Stonehenge ist Militärsperrgebiet?
Ja, direkt an der Straße. Gibt es unten drunter so eine Bundesstraße.
Auf der
du darfst
wir
auf
uns.
Keinen Fall nördlich der Bundesstraße, da wo Stonehenge ist, aber du kannst südlich davon fliegen, Kreise drehen und so weiter und so fort. Und dann bin ich da entlang geflogen und lustig. Und dann hat er dann auch, also der war super entspannt, das war so ein alter Opa am Funk. Und nebendran waren auch, hat er auch gesagt, ja Achtung jetzt hier, wenn sie da nach Süden gucken oder nach Norden gucken, dann gibt es da noch eine Militärübung, da ist so ein Flugzeug, das tut so, als wäre es irgendein
UFO.
Zielobjekt oder so, ne? Also war kein UFO zu sehen. Ja, ich habe Kornkreise gesehen tatsächlich auf der südlichen Seite, kein Witz, habe ich Fotos von, kann ich euch zeigen. Und dann bin ich da wieder raus.
Nach 10 Sendungen
kommst du selbst.
Ich muss die ganze Zeit hier irgendwas suchen im Netz und lese Berichte und du hast den ganzen Scheiß auf deinem Handy.
Ja, hallo, sorry.
Und
das ist wahrscheinlich das Geringste, was hier Alien Paulus.
Ja, man kann ja nicht alles auf einmal. Auf dem Handy. Aber die waren immer ganz nett. Aber es geht nicht immer. Du kannst da nicht immer entlang fliegen.
Okay.
Aber was wolltest du eigentlich sagen?
Dass ich jetzt entsetzt bin, dass ich Kong reise. Aus Bad Aibling oder was hier?
Also ich lasse dir 1-2 Fotos zukommen, wo ich Stonehenge fotografiert.
Oh, toll, 1-2 Fotos. Ja, bitte, bitte. Falls ihr Fragen habt, alarmstufe@gmail.com. Ihr dürft doch gerne den Paul schreiben. So, wir sind jetzt auf der Straße Richtung Stonehenge irgendwie unterwegs und da gab es folgendes Videomaterial. Wir sehen jetzt gerade, wir fahren eine ganz normale Straße entlang. Ihr seht jetzt gerade da gar nichts, ne?
Doch, warum? Da kommt zwar.
Oh, da kommt ein Lichtobjekt über einem Wald. So, Micha, was meinst du, was ist es?
Keine Ahnung, ich bin noch am gucken. Im Moment fliegt er einfach dran vorbei. Es ärgerlich.
Ist eine fette Drohne.
Wir sehen ein helles Licht über einem Wald.
Das ist zu fett für eine Drohne.
Warte mal, es sieht irgendwie aus, wäre es vorm Baum?
Nee, es ist zu weit weg.
Guck mal, der Baum verdeckt sich.
Also man sieht an der Abenddämmerung ein Auto, das entlang fährt an der Bundesstraße.
Das ist Stonehenge.
Und
ich weiß nicht, ob das Stonehenge ist.
Mehrere Lichter, die ein dickes Licht ergeben nebeneinander. So würde ich es mal formulieren.
Ja, es ist ein sehr breites Licht.
Aber stopp mal, kann das wirklich Stonehenge sein, von der Straßenseite her, wo die gerade gefahren sind?
Die fahren links, ja. Das ist Linksverkehr. Ich habe extra gerade
geguckt. Ja, okay. Das weiß ich nicht, das Video.
Ich habe jetzt
gar nicht
drauf geachtet.
Ja, das war schon mein erster Authentizitätscheck. Also die haben das Bild natürlich gespiegelt, das kannst du auch machen. Aber.
Ja. Und jetzt sehen wir ein helles, weißes Objekt. Also wenn das so offensichtlich ist, warum gibt es davon nur ein Video?
Jetzt frage ich mich, es sind sehr viele Autos
dran vorbeigefahren. Es gibt einen übrigens sehr spannenden Vorfall in Stonehenge, den man mal recherchieren kann, wo Leute da einfach ein bisschen gepilgert haben und ein bisschen meditiert haben und dann irgendwie verschwunden sind. Kann mir gerade nicht.
Leute sind verschwunden.
Jahreszahl. Das ist ja die Doku. Jahreszahl leider nicht sagen. Habe ich jetzt gerade nicht. Aber recherchieren wir mal bis zur nächsten Folge. Stonehenge können wir ruhig mal ein bisschen ins Thema reinbringen.
Finde ich ganz spannend.
Man könnte ja davon ausgehen, Micha, dass die Steinformation ursprünglich mal, und da haben wir ja drüber gesprochen, dass es eventuell verschiedene Portale noch aus voriger Zeit auf diesem Planeten gibt, die hin und wieder mal genutzt werden, um von A nach B zu kommen.
Aber hat man nicht irgendwie gesagt, das war eigentlich ein Reaktor?
Ja, aber irgendwas, was halt eine Form von krasser Energie gebündelt, gesammelt, umgeformt.
Okay.
Das ist ja letztendlich nichts anderes wie Portal.
Und das machst du einfach mit ein paar Steinen. Also dann nimmst du dann, für so einen Monolith nimmst du feinstes Edelstahl, schön verschweißt, rostfrei. Und für das andere Portal stellst du einfach so ein paar Steine aufeinander. Sagen wir mal, als wärst du einfach nur so ein paar Wikinge.
Das ist jetzt zu komplex, um es in die News mit einzubauen.
Und ich meine, so Pyramiden sind wirklich, ja, wie du ja schon gesagt hast, die sind so sophisticated, da hat jeder Winkel eine Bedeutung, jede Länge ist zufällig, wenn du lange noch hin und her rechnest, der Äquator oder weiß ich nicht was. Also, aber Stonehenge sind halt schon sehr, sehr grobschlächtige Klötze.
Die auch, wie wir wissen, hin und wieder mal woanders hingestellt wurden und nochmal wieder aufgestellt wurden. Es ist ja nicht das Original, so wie es da jetzt steht.
Okay.
Die wurden mal transportiert. Das ist auch kein Geheimnis. Ne? Manchmal werden ja auch antike Städten mal kurz, damit es besser zugänglich ist für Eintritt und so weiter und so fort. Und
also dann heißt es ja aber auch
früher, ich rede von einer früheren Zeit, dass das da durchaus ein bisschen pyramidenmäßiger, geordneter und so weiter und so fort eine Rolle gespielt hat für die damalige Zivilisation, die das genutzt hat.
Aber wenn du sagst, es wird transportiert, dann spielt der Standort ja scheinbar eher weniger eine Rolle als die Steine oder die Art der Aufstellung an sich, oder?
Heute,
das heißt, könntest du das Abbauen mit mir in den Vorgarten stellen und dann darf die Arbeit beamen, weil das wird mir vieles erleichtern, wenn ich mir die A3 sparen könnte.
Eher noch tendenziell eine Erinnerung an den Ort, der früher da war, in der Nähe, und heute aber immer noch vielleicht eine Zivilisation da in der Nähe oder als Orientierung dient, dass da was passiert.
Aha.
Okay.
Ich habe nur gehört, Stonehenge gehört zu diesen Sightseeing-Dingern, die mega enttäuschend sind, wenn man davor steht. Also so wie die Mona Lisa sehen oder vor den Pyramiden stehen oder so. Ist das groß? Wie groß sind denn diese Steine? Die sind
auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du drüber fliegst, ich war ja relativ tief drüber geflogen, es ist jetzt schon spannend. Ich kann mir vorstellen, wenn du da davor stehst, siehst du einfach nur ein paar Steine, aber von oben siehst du schon so ein bisschen eine geometrische Form. Und natürlich ist da irgendwas, sonst wären da nicht diese verschiedenen selbstgemachten, von Hand gemachten Kornkreise leider auch, aber nicht nur.
Okay. Paul, also ich weiß nur, dass es kleiner ist, als man denkt.
Ich würde gerne einpassen, wie das Weiße Haus, das ist auch kleiner, als du denkst.
Ja, also du kannst da locker schnell außen rumlaufen.
Kannst uns, oh, dann ist ja was für mich.
Das Weiße Haus, größte Enttäuschung meines Lebens.
Was sagst du?
Das Weiße Haus zu sehen war die größte Enttäuschung meines Lebens.
Ja, das fand ich witzig. Wir kommen den Hügel runter und da sagt, ja, das ist das Weiße Haus. Daniel, wo?
Wo?
Das ist das Weiße Haus.
Ich habe das aber auch lang mit dem Capitol verwechselt, oftmals.
Ja, ja, ich auch. Also früher, ja. Ganz früher. Ja. Aber das ist so, man denkt da in den Filmen immer so, das ist irgendwie sowas wie eine Parkanlage.
Ja.
Und dann steht dann einfach das Weiße Haus.
Ja.
So, ne? So wie als würdest du in einen schönen Busch stellen, so, ne?
Ja.
Aber da sind Linkshäuser, Rechtshäuser und dazwischen ist das Weiße Haus. Also ja. Nicht so Forrest. Also Forrest Gump ist ein ganz schlechter Indikator, um dir Washington vorzustellen.
Und ich finde auch nochmal 1677 Pennsylvania Avenue oder irgendwo 14-2, immer sowas. Ja, es ist nicht so spektakulär. Gut, dann
ja.
Würde ich sagen.
Haben wir nicht noch eine News, wenn wir eh schon beim Weißen Haus sind, mit einem Ex-Bewohner eines Weißen Hauses?
Ja, Barack Obama war in einem Interview und da habe ich Paul ein Video zugeschickt, was wir euch jetzt mal so zeigen.
Ja, und zwar,
er ist gefragt worden zum Thema UFO.
Wieder mal, ja, und er gibt ja eigentlich immer sehr lustige Antworten.
Also könnt ihr mal hören, was er da so sagt.
Genau. Wenn wir es abspielen losgeht. Können. Ach. Ja, das geht mal wieder nicht. Das ist halt die Technologie.
Ja, wenn wir jetzt Alien-Technologie hätten, ne, die einfach mit Willenskraft genau das macht, was wir wollen. Aber im Endeffekt, was Barack Obama sagt, ist, er wird nach den UFOs gefragt und er... also Messi.
Warte mal, ich hab's.
Ah ja, okay.
Achtung, gut zuhören, es ist super.
UFOs? Any UFOs? Did you ask about that?
Certainly asked about it.
And?
Can't tell you. Sorry.
Okay. All right, I'll take that as a yes. Because if there were none, you'd say there was none, right? You just played your hand. I thought you were a poker player. You just won 100%, showed your river card.
Feel free to think that.
I do. I do. That's so much. That makes me happy to think that you won't tell me about
UFOs.
Can
I say it used to be that UFOs was the what is it? Roswell was the biggest conspiracy.
Yeah.
And now that seems so tame, right?
Right.
The idea that the government might have an alien spaceship.
That's now the biggest. Now the biggest conspiracy is people in Michigan vote.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, zu all den Schwurbelquellen. Ich mag Obama und es ist auch eine ernstzunehmende Person und auch das Interview, man sieht, es ist eine lockere Atmosphäre, er wird nach dem Thema UFOs gefragt und er erwidert relativ ernst. Dass er da jetzt einfach nichts zusagt. Und dann sagt der Interviewer natürlich, okay, dann nehme ich das mal für ein Ja, weil du hättest ja einfach Nein sagen können, wenn es Nein gewesen wäre. Aber in dem Moment, wenn du nicht Nein sagst, implizierst du ja schon Ja. Ne, und dann lacht der Obama ein bisschen und versucht noch so ein bisschen das aufzulockern, indem er sagt, es war mal so, dass Roswell die größte Verschwörungstheorie ist, die aber betrachtet auf das Jetzt ganz tame, also ganz zahm, ganz klein erscheint. Und ich sag mal, wenn das von Obama kommt, wenn das jetzt kein Deepfake-Video ist, ne, weiß ich nicht, aber ich sag mal, also es sieht schon sehr authentisch aus.
Das ist deswegen, von CBS.
Ja, also deswegen, ich denke mal, das wird schon so passen. Das ist wirklich ein Video, wo selbst ich sagen muss, finde ich cool. Freut mich, dass es da jetzt tatsächlich auch endlich mal einen gibt, der nicht so ein hintergegeler Schmierscheitel ist, ne? Dem er das auch glauben kann.
Ja, aber da machst du es ja jetzt an der Optik fest.
Nein, nicht an der Optik, aber an der Person.
Also du brauchst echt erstmal jemanden, der politisch mal mega was zu sagen hatte, bis du dann
nochmal... Nein, den ich einfach von der Person her ernst nehmen kann. Ich mag Obama, ich mag seine Art. Ich glaube, das ist kein so ein Dummlaberer wie manch anderer US-Präsident. Und er hat, glaube ich, auch schon viel gecheckt und er weiß viel. Und man merkt ja auch, dass er seine Worte er ist sehr gewählt, indem wie er sich ausdrückt, was er da sagt und wie er es sagt. Deswegen muss ich sagen, ist das noch tatsächlich eins der Videos, die mich am meisten beeindruckt haben, dieser Ausschnitt. Weil ich meine, Will Smith mit diesem Man in Black Interview, was ja in eine ähnliche Kerbe schlägt, ne, da kannst du sagen, okay, der macht hier so ein bisschen Spaß, der macht ein bisschen Promo für seinen Film, aber der ist einfach Ex-Präsident, den kann keiner mehr was, der hat jetzt auch nicht mehr so groß viel zu verlieren. Er weiß, was er nicht sagen darf. Aber ich denke mal, er versucht auch schon so ein bisschen zu vermitteln. Das finde ich im Endeffekt, ist das Video mehr Beweis als jedes verpixelte UFO-Video.
Ich war mal 2012 in Hyannis in so einem Wahlkampfbüro vom Obama. Das war auch lustig. Da haben wir uns mit einer Pappfigur fotografieren lassen und haben Kaffee getrunken.
Der in Hyannis?
Hyannis?
Hyannis, Cape Cod.
Cape Cod, lieber Gott.
Das Sylt von den USA. So, wir kommen noch, bevor wir zum Hauptthema kommen, möchte ich sanft in das Hauptthema einsteigen. Und zwar, wo ich mich auch schon wieder drauf freue, auf dich, Mischa. Und zwar ein bisher nicht wirklich diskutiertes Phänomen sind immer wieder Videos von stehenden Flugzeugen in der Luft.
Ja.
Ist es für dich was schon wahrscheinlich Theorien also, dazu?
Prinzipiell ist ja, nee, sag es mal fertig.
Es gibt Videos im Netz, die das zeigen und die wohl auch echt sind, wenn ich diversen Webseiten und Foren Glauben schenken darf. Und ich mache das sowieso, weil ich bin ja Anhänger der Präastronautik. Es gibt Videos und Beobachtungen, die zeigen, dass Flieger wie von etwas festgehalten werden in der Luft. Weißt du, so die einfach so. Und die stehen halt. Manchmal nur kurz, manchmal gibt es auch so 10-Minuten-Videos. Das ist echt strange.
Also
gleich, es soll auch Fälle geben, lieber Mischa, wo die Flieger so ein Stück zurückfliegen.
Ah ja.
Bevor sie weiterfliegen. Jetzt die Frage so, ist das ein Zeitloch?
An der Uhr gedreht.
Und jetzt nehme ich dir schon ein bisschen Wind aus den Segeln, weil Physiker nennen das ja den Kanda-Effekt.
Okay.
Schon mal was davon gehört? Nee, dass du was noch nicht davon gehört hast, dass...
Kenne jeden Effekt.
Eine optische Täuschung ist das. Aber so schreibt zum Beispiel matrixblogger.de auf seiner Webseite, dass die Theorie offensichtlich nur auf jene Beobachtungen angewandt werden, bei denen es sich um Sekunden handelt und nicht um Erlebnisse, die so viele Minuten dauern. Somit gibt es viele Fälle, die nicht erklärt sind. Liegt hier eine Zeitversetzung vor? Ist das alles Fake? Das sind alles Fragen, die wir uns jetzt gleich mal widmen können. Gibt es eine Fehlprogrammierung in der Matrix?
Warte. Eine Frage. Sind es normale, zum Beispiel Passagierflugzeuge?
Wir gucken uns jetzt drei Videos an. Ich habe drei Videos mitgebracht.
Warte mal, bereit du mal die Videos vor. Ich habe nämlich noch was super gut dazu passen würde.
Plätzchendose mit
Plätzchen. Es ist ja Weihnachten und ich habe uns und vor allem Mischa dazu passend zu diesen Videos, glaube ich, was mitgebracht. Achtung, Mischa, du darfst auspacken. Oh.
Pass auf, jetzt kommt ein springendes Flugzeug daraus.
Nee.
Mischa hat jetzt eine Dose vor sich. Mischa hat eine Dose vor sich, die macht er jetzt auf.
Eine passende Untermalung für die Videos. Der Conny kann ja die Videos schon mal vorbereiten.
Oh, was ist das? Ein roter Knopf? Es ist ein roter Knopf, auf dem Push steht.
Ja.
Und er will gedrückt werden, will er wieder.
Den drücken wir dann, wenn Conny das Video laufen lässt, weil das wird unfassbar gut dazu passt. Seid ihr bereit?
Okay.
So, ich habe jetzt das erste Video vorbereitet. Das blenden wir natürlich ein. Ich drücke Play. Wir sehen, warte mal, was sehen wir da?
Einfach, wenn das Video losgeht.
Ist das eine Piepe, eine Piper, eine Cessna, irgendwie sowas mit einem Banner hinten
dran? Ja, so ein kleines Flugzeug, das ein Banner hinten dran hat. Achtung, auf die Plätze. Fertig.
Los.
Ja, das ist mega. Wir sehen ein...
Sehr gut. Der muss auf jeden Fall jetzt immer hier stehen.
Der kommt hier rein. Ja, du kannst einfach ausmachen, wenn du wieder drauf
drückst. Abgefallen, das glaube ich ja nicht.
Doch, das gibt unser neuer dramatischer Push-Button.
Der ist ja voll gut.
Jeder von uns hier jederzeit benutzen.
Sehr gut. Kamina Burana for life. Okay, wir gucken ein Video. Da ist so eine Einpropellermaschine und zieht ein Banner für $10. Was interessant ist, dass der Flieger sich da nicht bewegt.
Ja,
die Bäume bewegen
sich. Was noch interessant ist, dass sich auch das Banner nicht bewegt.
Doch, das bewegt sich.
Echt? Ich sehe nichts.
Doch, das bewegt sich hinten dran.
Also hinten,
aber der Flieger steht.
Aber das Hauptbanner an sich bewegt sich nicht.
Aber es steht. Also, das ist ein abgefahrenes Video.
Also, was. Also der Flieger ist wirklich...
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein abgefahrenes Video.
Also man sieht, dass die Kamera wackelt, das heißt, es wird gefilmt, es ist kein Standbild. Und man sieht unten am unteren Bildrand auch einen Baum, der sich wie verrückt hin und her weht. Jetzt ist natürlich die Sache, da muss man halt wissen, warum fliegt ein Flieger. Und da gibt es den sogenannten Bernoulli-Effekt, der aufgrund der Tragflächenform, die sind ja auf der Oberseite leicht gebogen, auf der Unterseite glatt. Das heißt, die Luft strömt an der Unterseite. Nee, an der Oberseite sind sie glatt, an der Unterseite sind sie gebogen, oder? Nee,
ist falsch rum.
Oder ist falsch rum. Also zumindest auf einer Seite, weil jetzt bewegt er sich langsam vorwärts, der Flieger. Jetzt nimmt er langsam mit der Fahrt auf. Ein Flieger zieht es deswegen nach oben, weil an der Tragfläche ein Sog entsteht dadurch, dass die Luft an einer Seite der Tragfläche
an der Oberseite an der durch die Wölbung.
einen längeren Weg zurücklegt als die Unterseite. In derselben Zeit. Dadurch entsteht ein Sog und er zieht die Tragflächen hoch. Das heißt, du musst als Flugzeug musst du konstant nach vorne fliegen, damit es dich nach oben zieht.
Ja,
ne?
Okay.
So. Ey, du kannst aber auch.
Ohne Scheiße, die Theorie oder schreibst du dir sofort.
Ja, also ich bin ja auch nicht auf der Brotsuppe dahergesprungen. Ne? Also. Und es ist natürlich so, du kannst diesen Effekt aber auch haben, dass es sich nach oben zieht, wenn du nur genug Gegenwind hast. Es gibt genug Bilder von Leichtflugzeugen auf sehr windigen Flugplätzen, die einfach nur geparkt sind und der Wind ist so stark, dass es den Flieger nach oben drückt. Das könnte jetzt natürlich sein, man sieht ja am unteren Bildrand, wie krass dieser Baum hin und her weht, dass dieser Flieger da oben so viel Gegenwind hat, dass er genug Strömung hat und keinen Strömungsabriss hat, um auf der Stelle nach oben zu fliegen. Ist zumindest theoretisch mal, Conny, möglich.
Ich kann
nur gesagt haben.
Ja, es stimmt. Ich sag dir auch ungefähr die Geschwindigkeit, die es haben müsste, weil wenn du Banner ziehst,
hängt von Tragflächengröße und Gewicht ab.
Aber du ziehst noch ein Banner.
Ja.
Du brauchst schon Fahrt mehr als jetzt, wenn du einfach nur ein Ultraleichtflugzeug bist, um ein Banner zu ziehen. Also du brauchst tatsächlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber prinzipiell, du hast schon recht. Aber die ungefähre Geschwindigkeit, die müsste schon, also so, ich meine, ich kenne ja
Kumpels von mir, die Banner. Was ist die Startgeschwindigkeit von der Cessna?
Startgeschwindigkeit, also wenn du so wirklich ranhängst auf der Minimalfahrt, sodass ein Flugzeug noch am Himmel stehen bleiben könnte, müsstest du schon mindestens, ich sag mal, 70 Knoten müsstest du, oder 60, aber
was sind das in km/h?
Ungefähr 100 km/h.
Ja, ist doch machbar, Windgeschwindigkeit
80
von 100 km/h.
Da oben kannst du schon mal haben, oder 100 km/h. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also, wenn du vorhast, Werbung zu fliegen mit einem Flugzeug,
mit einem Alarmstufe-Banner,
bei dem Wetter, dann hast du eigentlich schon den ersten Fehler gemacht und zweitens, wo willst du hinfliegen, wenn du eh nicht richtig vorwärts kommst?
Ja, frag das nämlich als Pilot. Frag das
ich hab noch nicht als Pilot, Paul.
Aber ja, ich kann ja auch, ich wäre da nicht losgeflogen, wenn es so windet. Vielleicht ist ja vom Wind überrascht worden.
Und das ist aber in Atlantic City, das ist schön, mein Las Vegas an der Ostküste. Da ist immer Wind. Das ist wie
also wie gesagt, es gibt zumindest...
Habt ihr in Aschaffenburg schon mal den Flickflack-Flieger gesehen?
Ja.
Und der ist nicht langsam unterwegs. Der muss eine Geschwindigkeit fliegen, damit das Banner noch...
Damit sie runterfällt.
Ja, und du kannst nicht die Geschwindigkeit fliegen, die du minimal hast beim Start. Du musst auch ein Banner, wenn du es... Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du fliegst tief über den Flugplatz drüber und das Banner wird aufgezäunt, wie so bei einem Tennisfeld mit so einem Tennis... wie sagt man da? Netz. Und dann ist da der Faden und das hakst du dann beim Überflug ein, das Banner. Das ist eine krasse Aktion.
Das ist ja wie eine Landung Flugzeugträger.
Ja. Und weil du eine gewisse Geschwindigkeit haben musst, damit das Ding alles sofort reagiert und konstant fliegt.
Krass.
Zweite Möglichkeit, du hast ein ultraleichtes Banner, gibt es mittlerweile auch schon, dann kannst du es auch vom Boden her mitziehen, aber du brauchst eine mega starke Maschine, aber du brauchst auch unfassbar viel Geschwindigkeit.
Ich denke, dass das so ein Thema ist.
Ich auch nicht.
Du hängst halt einen Laken hinten an und fliegst.
Hab ich auch gedacht.
Ich habe gedacht, das ist im Flug erst ausgegangen.
Aschaffenburg hat es auch schon einer gesteckt beim Banner.
Okay.
Ja, ist dann halt angeflogen, ist gleich nach oben, hat noch mehr Energie verloren, ist auf dem Kopf und runter. Oh, also das ist keine lustige Geschichte. Okay. Du brauchst Fahrt. Ja, wenn du nicht Geschwindigkeit hast, das heißt, da muss schon verdammt viel Wind gewesen sein.
Aber zumindest in der Theorie ist es möglich. Man sieht ja auch am Ende des Videos, dass er langsam wieder nach vorne geht, wenn der Wind vielleicht weniger wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass das in den Alien des Gravitationsfeldes
so wie ich ihn kenne. Achtung,
ich habe noch ein Video. Ich habe noch ein Video mitgebracht, noch zwei. Das geht nur 30 Sekunden hier. Hier sieht man einen Verkehrsflieger, einen großen, ich glaube sogar einen A380 der Thai Airways oder Singapore, irgendwie sowas. Wir bewegen uns auch wieder in der Einflugschneise eines großen internationalen Flughafens und das ist wahrscheinlich ein A380, ne? Oder ist das ein A380? Ich tippe drauf. Das ist
eine größere Version.
Das ist ein A380. Und er steht in der Luft.
Nein.
Ah. Ja, ist jetzt auch schwer zu beurteilen, weil es aus der Fahrt heraus
Ist.
Aber für meine Begriffe bewegt er sich nicht.
Das ist aber für mich ganz klar. Das Ding ist saugroß, aber wenn der alle Flaps draußen hat, dann ist der sau langsam im inneren Flug. Und das Auto ist gegen die Fahrtrichtung gefahren von dem Flugzeug.
Dann halte ich mal fest.
Aber also, man sieht auch ein bisschen, dass das Auto sich so ein bisschen im Kreis in der Kurve um den Flieger.
Genau, also das fand ich jetzt tatsächlich.
Ja, Conny, es tut mir leid. Du willst.
So, aber Conny haut jetzt noch einen raus. Achtung.
Okay, wir haben noch einen Verkehrsflieger.
Das finde ich ganz interessant. Und zwar, Obacht, der fährt jetzt gleich um die Kurve und filmt das Flugzeug. Das habe ich schon auf mehreren, habe ich jetzt in mehreren Foren gefunden, dieses Video. Obacht.
Aber es bewegt sich.
Es bewegt sich, ja.
Und zwar nach vorne in der korrekten Richtung.
Und jetzt bleibt es stehen. Und es blinkt aber noch. Und jetzt, guck mal.
Jetzt drückst du es ein bisschen zurück.
Jetzt ja, fliegt es zurück. Du kannst doch nicht mehr erzählen, das ist eine 737. Nee, okay, jetzt geht es nach unten und fliegt irgendwie weiter, bleibt wieder stehen und wird dann losgelassen und fliegt dann einfach
sein. Also was man wirklich sagen muss, es sieht
seinen gewohnten
sieht
Gang
nicht
weiter.
Nach Fake aus, weil es
sieht
auch
nicht nach Fake
von
aus.
Von der Fokussierung her, dass jetzt aus Versehen auf die Äste im Vordergrund.
Und jetzt fliegt er weiter. So. Also da kannst du mir doch nicht erzählen, dass dieses Video, also wir gucken uns das nochmal an.
Ja, aber. Was ist es denn dann? Dann sitzen da Aliens und denken, oh, die ärgern wir jetzt, wir halten den Flieger mal kurz
da
fest.
Da kommen wir zum Thema Zeit.
Nee, oder auch Projektion. Du kannst es ja auch mittlerweile projizieren. Es gibt ja...
Das ist doch abgefahren,
Misha,
ne?
Das Video finde ich total auch wissen.
Was ist das für ein Flieger? Wie groß ist
das? Das ist eine 737. Das ist auf jeden Fall eine 737. Und wir sehen sie, sie wird ein bisschen zurückgezogen, kommt dann wieder runter, bleibt dann stehen und dann... Aber sie blinkt immer noch fröhlich und dann gibt sie erst wieder...
Das sieht nicht nach einer normalen...
Flugzeug. Aber prinzipiell, wenn du ihn jetzt, wenn du den Flieger einfach so abbremsen würdest, würde er vom Himmel fallen. Weil dann hättest du Strömungsabriss, nichts mehr.
Du würdest die Neigung sich ändern. Oder ja. Die Höhe.
Also.
Ich habe ja schon mal gehört,
wenn wir jetzt Alien- und Gravitationsfelder ausblenden will, gibt es eigentlich nur die Gegenwind-Theorie.
Das geht da nicht mehr.
Bei der 737 meinst du nicht?
Nee, bei dem Video nicht.
Ach so.
Ja, und
weil es nach hinten geht oder was?
Dreimal jetzt vorkam innerhalb des Videos, dass das Flugzeug fliegt, stehen bleibt, fliegt. Aber hast du schon mal gehört von, da gibt es einen Namen dafür, 100 Pro, und zwar eine Projektion, nicht einfach nur wie vom Beamer, sondern in 3D.
Gibt's ein Hologramm ja schon, oder was?
Genau.
Ja. Aber wieso sollte, naja, mach mal.
Ja. Und davon, es gibt ja momentan Knopf. Noch nicht in so geil. Aber es ja. Gibt schon, ne? Also es gibt ja auch so modernen ja, Elektronikmessen und
Bilding. Das Problem ist, du brauchst immer etwas, wo du was hinprojizierst. Also meistens läuft es mit so ganz feinem Wasserdampf oder so, dass du was, dass der Raum halt einen Punkt hat, der was zurückwirft. Wie eine Leinwand, nur eben eine Leinwand ist flach. Und dann, wenn du so einen leichten Nebel im Raum hast. Also du brauchst ja irgendeine Projektionsfläche, die dann projiziertes Licht zurückwirft, und zwar in verschiedener Tiefe. Ne?
Wir haben das ja auch schon mal in vielen Filmen gesehen, wo dann, wenn du so ein modernes irgendwo, dann machen die das Handy auf und dann siehst du nicht so ein Bildschirmgesicht oder so, sondern das wird so raus 3D produziert aus dem Handy, und dann unterhältst du dich mit dieser 3D-Figur, ja. Projektion und so weiter und so fort. Und Vögel flüstern, dass es das wohl in brutaler Version schon über Satelliten gesteuert, du theoretisch auf dem Parkplatz ein Auto projizieren kannst mit Schatten. Passend dazu, obwohl da gar kein Auto
aber
ist.
Aber welchen Sinn und Zweck hätte denn eine Projektion einer Abflugschneise eines Flughafens?
Also Projektion mit Schatten halte ich dir unwahrscheinlich, weil du kannst ja nur Licht projizieren und nicht Licht. Und Schatten ist ja nicht Licht im Endeffekt.
Es geht ja um Materie, die du da versuchst irgendwie
auch
zu...
Auch noch, also das ist ja kein Hologramm, das ist ja gebeamt ja.
Genau.
Ah, alles klar, ja dann... Okay, bei Projektion, Hologramm wäre ich jetzt raus, aber beamen, alles klar. Das ist einfach, der Flieger wird einfach ein bisschen hin und her gebeamt.
Aber warum?
Nein, frag ich dich, warum muss ich das immer erklären?
Ich frag in die Runde, ich frag nicht dich.
Also ich sag, das ist zumindest, wenn überhaupt, wäre die einzige mir realistische Erklärung, wäre einfach Gegenwind, wie bei allen von den Videos, aber...
Aber Gegenwind bei so einem Flieger.
Ja, keine ja. Ahnung, und was
dann ist es ist halt okay, Alien. Aber nicht wechselnder Gegenwind von, sag ich mal, 150 km/h in weicher Form. Also ja. Wenn dann Turbulenzen hast, dann muss das Flieger schon so ein bisschen irgendwie so...
Also die Frage ist halt wirklich, ob es wirklich eine 737 ist oder ein Modellflugzeug, bei dem das irgendwie wesentlich weniger Wind braucht
das
oder wie auch immer.
Das ist hundertprozentig eine 737 gewesen.
Hat man halt leider nicht gesehen, weil es dafür...
Ich hab das gesehen.
Okay, Conny hat's gesehen. Dann warst du 737, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
Drohne in 737 Form.
Wenn du meine Gegenwindtheorie nicht Glauben schenken willst, dann kann ich dir...
Das kann ich schon Glauben schenken bei so einer Piper oder Piper Cessna, alles cool. Oder auch bei diesen kleinen Zusammensteckflugzeugen, die man so... Nee, aber bei so einem Verkehrsflugzeug kann ich mir das mit dem Gegenwind...
Zum Beispiel in Gladbach, wo ich früher gewohnt habe, gibt es so einen Hang, das ist der Modellflugplatz, wo viele mit ihren Modellfliegern fliegen. Und da gibt es zum Beispiel auch Kunstflieger, die haben so eine kleine Propellermaschine, die zum Beispiel auch senkrecht mal in der Luft stehen lassen können oder auch drehen. Und es dann auch schaffen, die so leicht rückwärts fallen zu lassen. Die fliegt dann nicht.
Gramm liegen,
genau, aber es gibt ja auch, es gibt
und
ja
dann,
auch.
Wenn da eine Windböe kommt, das Ding.
Hast du früher nicht die Modellbauer FD, Max?
Ich war Modellflieger. Gebaut.
Ja, und die das haben wir dann auch mal so eine 3 Meter 737 ja, in der Garage stehen, wo die Frau schon seit Jahren die Hände über den Kopf zusammenschlägt, ja, weil jedes Mal ein Mann vom Esstisch aufsteht, kaum ist er satt und in die Garage verschwindet, um an seinem scheiß Styroporflieger weiter zu basteln.
Aber ich glaube nicht, dass so ein Ding einfach in der Luft stehen bleibt, eine 737. Und dann zurückgesetzt wird und ein Stück nach unten und dann
weiter. Ja, okay, dann nicht. Dann war es ein Alien.
Das habe ich doch gesagt.
Oder doch Zeitreise.
Oder das bringt uns doch zum nächsten Thema.
Ja, der spult dann zurück. Oder was? Also wachsen den Leuten dann da drin die Haare wieder in den Kopf. In dem Moment, wenn der zurückfliegt oder was. Aber da kommen wir ja dann also da kommen wir später nochmal.
So viel zu den News von heute.
Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stuff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/alarmstufe-beige.
Methode.
Du willst einfach für uns Trottel nochmal erklären. Sag's doch einfach nochmal.
Nee, ich bin ja auch nicht der Mensch der Weisheit, aber ich hab mir mal Gedanken gemacht, wie du versuchen könntest.
Ja.
Ja, ob's klappt, weiß ich nicht. Aber normalsterblichen Menschen versuchen zu erklären, dass Zeitreisen eigentlich den ganzen Tag über passieren und damit eigentlich auch möglich sind. Mhm. Und so ein bisschen das auf den Sohn runterzubrechen, dass die jetzt zuhören oder auch wir so ein bisschen eine Idee davon bekommen, dass das dann doch vielleicht geben könnte.
Okay, schieß los.
Das ist, also ich probiere das nur und ja. Ich sag mal, das ist nicht das, wie es dann auch physikalisch komplett richtig ist. Ich versuche einfach immer nur Beispiele zu finden, die einen näher dazu bringen, weil diese Beispiele für uns Menschen, sag ich mal, verständlich noch erscheinen, zu kapieren. Weil eigentlich ist es so eine komplexe Sache, die wir nicht hundertprozentig begreifen können, aber jetzt wir quasi versuchen könnten, besser zu begreifen.
Okay.
Und ich benutze sogar auch deinen Lieblings-Einstein dabei und so weiter. Ja, nee, doch wirklich.
Von all meinen Einsteins, mein Lieblings-Einstein.
Also du musst ja, weil es auch gut zum Thema Fliegen passt und so, wenn einer, sagen wir mal Pilot oder Stewardess und so weiter und so fort, 10 Jahre oder 20 Jahre lang fliegen, beruflich,
ja. Und
einer sitzt aber den ganzen Tag immer nur im Homeoffice, 10 oder 20 Jahre. Und du nimmst dem Typen, der im Homeoffice sitzt, stellst eine atomare Uhr nebendran. Und du nimmst den Typen, der im Flieger 20 Jahre lang fliegt, eine atomare Uhr nebendran.
Das ist ein bekanntes Experiment.
Genau, aus den 70ern ungefähr. Ja. Professorname trage ich nach. Aber was passiert denn da?
Der, für den, der sich bewegt, vergeht die Zeit schneller. Also das heißt, wenn beide Uhren gleichgestellt sind, der Pilot fliegt los, fliegt ganz lang, ganz weit oben durch die Gegend, dann landen sie wieder und dann machen sie einen Uhrenvergleich wie bei Parker Lewis. Dann wirst du feststellen, dass die Uhr des Piloten vorgeht, beziehungsweise die Uhr, die auf der Erde zurückgeblieben ist, nachgeht.
Und jetzt muss mir mal einer, also wie stellt ihr euch das vor, dass das überhaupt funktioniert? Ich sag mal, der lebt auf demselben.
Es ist ja die Zeit ist
ja,
relativ.
Ja, aber das kapieren die Leute
da
nicht.
Ein Experiment auch zu, habe ich neulich erst gesehen. Und zwar hat da jemand die Zeit in Kornkreisen gemessen. Und
gut, reicht, das geht jetzt ein bisschen.
Die reicht auch ein bisschen. Ab. Da brauchst du nicht.
Das ist jetzt auch kein Hokuspokus. Das Ding, das Physikexperiment kennst du auch. Und dann sagt man immer, ja, Zeit ist relativ und so weiter und so fort. Und ja, okay, irgendwas, ich kapiere es einfach nicht.
Das ist wie
keine
mit dem
Sau
im Zug.
Kann doch eigentlich kapieren, dass jemand, der im Flieger ist, der in derselben Welt lebt und existiert und materiell vorhanden ist und dann sich später treffen, dass der dem seine Uhr um ein paar Sekunden langsamer oder schneller geht. Wie kann das dann überhaupt sein? Und diese Realität, die muss man erstmal akzeptieren, dass die wirklich so ist. Und dann würdest du ja auch sagen, okay, dann ist einer von den beiden oder beide sind Time Traveler.
Prinzipiell in so gesehen ja.
Auf einem sehr geringen Level.
Auch nur in eine Richtung.
Durch Bewegung.
Ja, es ist zum Beispiel so, man kann es so ein bisschen so vorstellen, wenn du jetzt, das ist dieses auch, kann ich empfehlen, auch von Stephen Hawking, Universe in a Nutshell, ist ein Buch, das auch probiert, sehr, sehr anschaulich zu beschreiben, dieses Phänomen. Da geht es eben auch darum, warum ist Zeit relativ und wie hängt es mit der Bewegung ab, wenn du zum Beispiel Sag mal, du bist in einem Zug, Conny. Du fährst im ICE, nimmst einen Tennisball, lässt den fallen, dann macht der Ball für dich in dem Zug eine Abwärtsbewegung. Ja, okay. Das heißt, sag mal, man lässt den aus einem Meter fallen, macht er einen Meter runter und sagen wir mal, einen Meter wieder hoch, du fängst den. Ne? Sagen wir mal so, da hat er ungefähr zwei Meter zurückgelegt. Wenn jetzt einer außen ist und er guckt auf den Ball, dann lässt du den da hinten fallen, der Ball geht runter und geht hier wieder hoch, dann hat er ja nicht nur die 1 Meter Höhenunterschied, sondern er hat auch eine Distanz noch zurückgelegt. Das heißt, auch da, ne, die gemessene Zeit hängt von deinem relativen System ab. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn du auf einer Erde bist, hast du, je weiter du dich von der Rotationsachse entfernst, legst du mehr oder weniger Weg zurück.
So, das pass auf. Das ist die zweite Theorie von Einstein, die du jetzt gerade mit einbaust. Das eine war ja Bewegung. Ja. Die Frage ist ja, wie willst du eine Maschine bauen? Die steht ja irgendwo, da ist ja irgendwie keine Bewegung. Wir wollen eine Zeitmaschine bauen.
Ja.
Es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, eine Zeitveränderung zu sehen, und zwar hat die mit Gravity zu tun. Es gibt ja die erste, und die wenigsten wissen, dass es noch eine zweite Theorie von Einstein gibt. Die erste ist, geht um Speed und Time. Das ist die Special-Theorie von Relativität.
Das eine ist die allgemeine.
Die zweite ist die General. Genau, die allgemeine Theorie. Und die hat mit Anziehungskraft, also Gravity, zu tun. Das heißt, nehmen wir wieder unser Beispiel mit den zwei Atomuhren, damit der Conny den wegbricht. Du nimmst eine Atomuhr und stellst die auf die Meereshöhe ungefähr. Du bist am Strand, ja, in der Nordsee, und nimmst eine Atomuhr und stellst die auf die Alpen. Bis da. Und wir wissen ja, dass je mehr du zum Erdinneren kommst, desto stärker ist ja die Anziehungskraft. Das heißt, wenn du am See bist oder am Strand bist und der andere ist am Berg, dann ist da weniger Gravity. Das heißt, die beiden Uhren zeigen auch wieder eine unterschiedliche Zeit an. Ganz extrem ist ja beim Astronaut, der um die Erdumlaufbahn fliegt, der ist noch weiter von der Erdmitte entfernt. Und da gibt es ja auch ein berühmtes Experiment. Die hatten ja auch eine Atomuhr mal mitgenommen. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis und keine Schwurbelei.
Nee.
Und als die zurück sind, haben Uhrenvergleich gemacht, so wie du es vorhin gesagt hast. Selbe Sache.
Wird auch zum Beispiel in Interstellar ganz gut erklärt von Chris Nolan.
Das heißt, unsere Astronauten sind auch Time-Traveler. Schon ein bisschen mehr als das, sag ich mal, als der Lufthansa hat.
Genau, aber immer noch in unserer relativen gleichen Physik. Und dann kam Emery Smith.
Naja, ich bin noch nicht ganz fertig, weil es geht ja noch weiter. Also wir wissen jetzt, dass durch Gravity und durch Bewegung. So, jetzt bräuchte man in unserer Zeitmaschine eigentlich irgendwas, was eine unfassbar krasse Gravity machen könnte. Also mega krass. Ja. So wie wenn du zum Beispiel bei Jupiter bist, wo die Anziehungskraft auch viel krasser ist. Oder ich meine, eines der krassesten Phänomene da draußen im Universum ist eigentlich ein schwarzes Loch.
Aber
schwarzen Loch ist ja, ganz kurz noch, die Anziehungskraft so krass, dass alles Licht, was das schwarze Loch, ist ja eigentlich eine Sonne, die halt leider kollapsed ist, dass das Licht nicht schafft, wegzukommen von der Sonne und von der Anziehungskraft wieder eingesogen wird. So krass ist da die Anziehungskraft, deshalb nennt man es ein schwarzes Loch, wo da eigentlich auch was ist und kein Loch ist. Und da ist so viel Gravity, dass wenn du da in der Nähe wirst, würde die Zeit, wie ähnlich beim Film Interstellar, mega langsam im Vergleich zu dem, was da sonst da draußen ist auf dem Planet Erde, gehen vielleicht, sage ich schon mal, 3 Jahre rum und kurz vorm schwarzen Loch 15 Minuten.
Aber bei diesem Time-Travel-Modell ist das Prägnante, dass es immer nur in eine Richtung geht. Du kannst maximal bremsen oder natürlich in Relation beim anderen beschleunigen, aber du kannst nicht rückwärts durch die Zeit reisen.
Und jetzt kommt aber der Twist. Das ist der letzte Teil. Darfst du auch nochmal musikalisch unterstützen?
So.
Ja, jetzt pass auf, okay. Pass auf. Du nimmst jetzt, um da auch wieder ein Beispiel zu nehmen, sagen wir mal, du hast eine Kaffeetasse, ja?
Ja.
Mhm. Ja?
Mit Kaffeetassen.
Und der Kaffee ist dein leerer Raum. Empty Space.
Mhm.
Ja? Und du, vorher muss man ja auch noch mal ganz kurz noch drüber sprechen, was Gravity eigentlich ist, also was Anziehungskraft ist, weil der Name Anziehungskraft stimmt nicht so ganz. Und zwar stell dir vor, du hast ein großes DIN A3 Blatt Papier.
Ja.
Okay? Da kommt die Bowlingkugel drauf. Schwere.
Ja.
Das ist die Erde. Okay? Oder sagen wir mal, nee, das ist besser, sagen wir mal, das ist die Sonne. Okay, ist da auch große Sonne.
Ist glaube ich, einfacher zu erklären, stell dir eine Matratze vor und du legst die Bowlingkugeln
drauf. Ja, genau. Ey, ich weiß schon.
Okay. So, was passiert mit der Matratze?
Dann für die Hörer.
Die dehnt sich durch. Ja. Dann mache ich die Bowlingkugel drauf. Ja. Jetzt nehme ich eine Murmelkugel und tue die Meter weg von der Bowlingkugel und tue dann die Sonne drauf. Was passiert? Die kleine Murmelkugel rollt langsam zu der dicken Bowlingkugel hin. Weil die Matratze ja so ein bisschen gekrümmt ist, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja.
Jetzt tust du die Matratze dir unsichtbar vorstellen. Und dann siehst du, wie die kleine Murmelkugel zur Bowlingkugel rollt.
Aber ist dieses Modell nicht eigentlich einfach nur,
um
das zu veranschaulichen?
Es ist nur dazu da, um zu verstehen, dass die kleine Murmelkugel, die Erde ist, nicht angezogen wird von der Sonne, sondern dass einfach die Krümmung des Raumes, der Matratze quasi, dafür zuständig ist, dass die kleine Erde zu der Sonne hin angezogen wird und hinrollt.
Ja.
Und nicht, dass irgendeine Kraft an der kleinen Kugel zieht, sondern der Raum, der uns um uns rum ist, zwischen der Sonne und der Erde, ist so gekrümmt. Er ist zwar unsichtbar, aber er ist gekrümmt, sodass wir die ganze Zeit um die Sonne weiter kreisen. Genauso wie der Raum um uns Menschen hier drum auf der Erdoberfläche so gekrümmt ist, dass wir die ganze Zeit zur
Erdinneren
hinfallen, rollen und nicht eingezogen werden. Also der Begriff Anziehungskraft ist eigentlich falsch. Es ist eine Andrückungskraft oder eine Ich-fall-rein-Kraft. Was halt schwer vorzustellen ist, weil wir es nie den ganzen Tag sehen, weil die Empty Space um uns rum ist ja unsichtbar, aber sie ist gekrümmt und sorgt dafür, dass wir auf der Erdoberfläche bleiben. So, und jetzt zur Kaffeetasse. Die Empty Space ist unser Kaffee.
Ja.
Ist nämlich ein Löffel. Und der Löffel ist irgendwas, was dafür sorgt, das sage ich euch gleich, was der Löffel ist, wenn ich dann die Empty Space hier so drehe.
So rumrühre.
Rumrühre.
Erzeugst einen kleinen Strudel.
Ja, erzeuge ich einen Strudel von Empty Space. Ich krümme die Umgebung. Ich krümme das Feld um uns herum.
Das ist ja mega gut erklärt, Paul.
So, ich bin ja, du brauchst eigentlich nur einen Löffel, um die Sachen um uns rum zu krümmen.
Ja,
also, sobald du was krümmst, veränderst du Gravity und veränderst Zeit. Was könnte der Löffel sein? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein berühmter Physiker hat zum Beispiel das mit Licht gemacht oder du machst es halt mit Portal-Energie-Technologie oder mit Plasma. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es geht einfach nur darum,
große USB-Powerbank.
Du musst einfach nur versuchen, die Umgebung um dich rum durch Gravity zu krümmen. Und dann fehlt zum Schluss nur noch das, was du gesagt hast. Wie komme ich dann aber zurück? Oder wie kann ich dann da komplett twisten? Wir leben ja alle auf einem, sag ich mal, auf einer Timeline. Auf einem Zeitstrahl. Stell dir vor, Blatt Papier, malst ein Strich vom einen Ende bis zum anderen Ende auf das Blatt Papier. Ganz unten ist die Past, Vergangenheit, in der Mitte ist Present, Gegenwart und am anderen Ende ist die Zukunft.
Ja.
Wir sind immer auf diesem Timeline sind wir unterwegs. Und dieses Blatt Papier ist quasi unsere Matratze. Wenn ich es jetzt schaffe, das Blatt Papier zu krümmen, also Raum und Zeit zu krümmen, so dass an den beiden Enden
unten wieder berührt,
sich Zukunft und Vergangenheit berühren.
Ja.
Dazu muss ich aber genau rausfinden, mit welchem Algorithmus ich das wie arg krümmen muss, wo dann die jeweiligen Blattenden zusammenkommen, kann ich letztendlich es schaffen, doch durch Zeit sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft zu reisen.
Ein bisschen wie bei Event Horizon.
Genau.
Ja. Jetzt ist aber halt, da kommen wir dann auch zu dem Hausaufgabenvideo von Emery Smith, den wir ja auch schon ein paar Mal hatten, der dann auch über das Zeitreisen erzählt. Und der hat ja gesagt, prinzipiell gibt's insofern keine eine Zeit, sondern es gibt verschiedene Dimensionen. Und jede Dimension ist noch dazu eigentlich eine Eventualität.
Und jetzt pass auf, da muss
das
ich...
Das heißt, es gibt eine Dimension, da habe ich noch nicht aus dem Glas getrunken.
Sag Universum.
Okay, dann sagen
wir Universum.
Sagen wir Universum.
Und das ist das, lass mich da ganz kurz einhaken. Das ist das, wo ich es immer wieder gesagt habe, Micha, da gibt es noch was, was drüber hinaus ist und so weiter und so fort. Weil das Ganze funktioniert nämlich nicht, wenn du nämlich in die Vergangenheit reist und versuchst, deine Eltern umzubringen. Wie funktioniert denn das? Das nennt man ja das Paradox.
Genau.
Und das funktioniert nur, wenn man, und haben ja Physiker sich danach und nach drüber Gedanken gemacht, Tesla hat es dann schon eigentlich und Einstein schon grob verstanden gehabt, aber nur nicht
Venusianer.
Ganz. Ja.
Haben gesagt, das geht doch nur, wenn es mehrere Universen parallel
genau.
nebeneinander gibt, weil.
Ja, also es ist ja, es ist prinzipiell so, kann man sich das vorstellen, also so erklärt er es, wenn ich jetzt von hier, unserem Universum, durch die Zeit zurückreise, um Hitler zu töten, ändert das in unserem Universum, von dem ich fortgereist bin, gar nichts. Das heißt, aber es gibt irgendwo ein Universum, da ist irgendwo, weiß ich nicht, 1933 ist ein Mischa plötzlich an irgendeinem Reichsparteitag rausgesprungen und hat einfach Hitler abgeknallt. Und damit gab es nie einen Zweiten Weltkrieg, alles war cool. Und in diesem Universum, das existiert quasi parallel zu unserem Universum.
Das bedeutet, wenn du
in diesem Universum gibt es dann irgendwann zwei Mischas und hier gibt es gar keinen mehr. Das ist nämlich der Haken an der Sache, meiner Meinung nach.
Das ist, aber das ist möglich. Du musst nur akzeptieren, dass wenn du von jetzt in die Vergangenheit reist, reist du nicht in die Vergangenheit, aus der du gekommen bist.
Nee, du reist, zumindest nach dem Modell von Emery Smith, in ein Paralleluniversum.
Genau.
Dann frage ich mich aber zum Beispiel, was meiner Meinung nach gegen die Theorie spricht, ist A, du bringst ja wirklich Materie, also mich, und ich bin relativ viel Materie, aus einem Universum ins andere. Du verschiebst ja Energie, die irgendwo fehlt. Das ist eine
sehr gute Frage.
Dann, okay, dann machen wir.
Kann ich dir schon sofort beantworten? Ja. Du kopierst nicht die Materie.
Das nee, ich kopiere nicht, ich verschiebe.
Nein, du tust Steuerung keine Materie.
X, Steuerung V.
Ist egal. Weder kopieren tust es, noch tust du Materie aus einem Universum in ein anderes Universum. Die zwei sind einfach parallel in für sich existent. Also sonst würde das nämlich gar nicht gehen. Wenn du Materie aus einem Universum, bin ich vollkommen bei dir, in was anderes reinbringen würdest, diese Verbindung existiert
aber
nicht.
Ich bin noch in unserem Universum nicht mehr da und im anderen
mehr,
dann doppelt.
Du bist jemand anders, wenn du in das neue Universum reingehst. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja,
du
und den gab es vorher nicht.
In dem vorigen schon. Du bist dann in dem neuen Universum, weil du ja das machst, jemand anders.
Aber
nicht derselbe Mischa. Ja.
So mein prachtvoller Adoniskörper geht in diesem Universum durch die Zeitmaschine. Wo verschwindet der dann hin? Wo geht die Masse hin?
Die verschwindet da nicht. Also du bist dann schon nicht mehr da, aber es ist kein Transfer von Materie und Masse in dem Sinne.
Wenn ich jetzt hier in die Zeitmaschine gehe, liegt dann noch so ein Brei von mir da drin oder was?
In Theorie gibt es dich einfach unendlich oft schon in diesen Paralleluniversen.
Ja, aber in dem einen gibt es mich dann zweimal, in dem anderen gar nicht mehr.
Genau, du bist dann in dem einen, sagen wir mal.
Damit habe ich meine Masse von A nach B verschoben.
Nein, du bist nämlich schon im Prinzip schon immer da. Du bist in der Theorie schon immer auch in den ganzen Paralleluniversen vorhanden.
Also so langsam komme ich nicht mehr mit.
Ja, aber ich bin doch in dem einen dann doppelt. Wenn ich jetzt, ich muss ja nicht nach 1933, wo ich noch nicht geboren war, zurück. Sagen wir mal, ich gehe einfach nur einen Tag zurück.
Ja, ja.
So, und ich gehe einen Tag zurück, um mir zu sagen, ey Micha, fahr nie die Ausfahrt raus, weil dann stehst du ewig an der Ampel, fahr eine weiter und fahr hinten rum.
Du opferst dein Ich an sich, um dein früheres Ich mal zu sehen, wenn du mal so das hier so vorstellen möchtest.
Ja, aber dann existiere ich doch, da bin ich doch.
Da bist du der Art Onkel, weil du bist ja viel älter in dem einen, du siehst dich ja dann eigentlich noch viel jünger in der.
Ne, ich sag mal jetzt nur einen Tag.
Ja, ist
nur einen Tag zurück.
Um es besser vorstellen zu können, nehmen wir mal, sagen wir mal ruhig, keine Ahnung, 10 Jahre. Du kommst dann quasi gefühlt zu dir selbst.
Ja.
Und du bist mehr oder weniger gefühlt in dem alten Universum nicht mehr existent, weil du bist der Zeit gereist und bist zweimal, einmal als der
Junge,
Onkel Mischa und einmal als
aber
der Junge.
Aber beide
Mischa.
Kannst du anfassen, die können beide
herkommen. Und wenn du dich anfasst, Vorsicht, dann zerstörst du ein algorithmisches System in der Timeline und du
das ist doch Bullshit.
Nee.
Da muss doch alles Auswirkungen haben, nur nicht, wenn ich mich da
theoretisch gesehen.
Weil, wenn ich aus Versehen einen Grashalm umknickt, den der andere aber auch umgeknickt hätte, dann hättest du genau das gleiche Problem.
Und jetzt pass auf, deshalb sage ich ja, das, worüber wir sprechen, ist nur eine Möglichkeit, um uns verständlich zu machen mit unserem IQ, wie das ungefähr funktioniert. Aber was passieren würde, um das jetzt gleich zu beantworten, wenn du dich selbst, und das sagen die ja auch, die im Time-Travel-Programm sind, wenn du dich selbst mal in der anderen Universum siehst, mach keinen Kontakt und fang bloß nicht an, dich selbst die Hand zu geben oder irgendwie sowas. Das Das führt zu einem Mega-Chaos.
Also ich glaube es nicht. Wenn ich mich doppelt als Best Buddy, das wäre super.
Es ist übrigens wir auch das, was der Doc in Zurück in die Zukunft zu dem McFly sagt, weil es gibt ja die eine Szene, kennt ihr die, wo die da dieses Konzert spielen und dann sieht er sich gegenseitig und die haben gesagt, ey, auf keinen Fall, also du sollst dich versuchen zu verstecken, wenn du dich selbst dann nochmal siehst und sollst nicht anfangen zu interagieren mit dir selbst, weil du dann, das musst du dir vorstellen, wie bei einem Computerspiel, wenn da irgendwie anfängt der Bildschirm zu wackeln und ein Virus reinkommt, ein Glitch, das ist ein mega Problem. Aber da du ja ein unfassbar schlauer Mensch bist, Micha, wirklich bemerkenswert, kannst du mir jetzt wahrscheinlich erklären, was eigentlich passiert bei dem Mandela-Effekt. Weißt du, was der Mandela-Effekt ist? Hast du nicht gehört?
Nee.
Flash?
Hat das was mit Nelson Mandela zu tun?
Ja, es gibt ja manche Leute, die sagen, der ist gestorben.
Der reagiert gar nicht.
Und es gibt manche Leute, die sagen, der ist noch am Leben. Okay. Also die Erinnerungen daran...
So ein bisschen wie Schrödingers Katze.
Ne, also die Erinnerungen daran gehen weit auseinander und das nennt man Mandela-Effekt. Und das ist nichts anderes, wie wenn du zwei Timelines von zwei verschiedenen Universum anfängst, wieder zusammenzuführen.
So wie ich ein Leben lang gedacht habe, Stonehenge wäre in Schottland und das für mich auch absoluter Fakt war, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, es nicht so und für mich gefühlt eine Welt kollabiert ist.
Oder manche haben, das gibt's, wenn du Mandela-Effekt googelst, manche haben zum Beispiel in Erinnerung, dass das Logo von dem Ford, also von der Automarke Ford, man andere Schriftzug hatte als andere Menschen. Also es gibt ganz viele Sachen, die den sogenannten Mandela-Effekt haben. Das ist nichts anderes, wie wenn du zwei oder drei Timelines anfängst, miteinander zu mergen, zu verbinden und eins zu ergreifen, sodass manche Menschen eine feste Überzeugung davon haben, sich daran zu erinnern, dass das doch so war, während andere sagen, es war doch eigentlich so.
Da gibt es einen interessanten Effekt. Es gibt in Amerika eine Jugendbuchserie und ich glaube auch eine Comicreihe, die hieß die Berenstain Bears. Da geht es um so eine Bärenfamilie und die heißen, also die werden Bärenstein geschrieben, so wie ein deutsches Wort, aber die meisten haben das Berenstain Bears ausgesprochen. Und denen ist ein Leben lang nie aufgefallen, dass es nicht IE am Ende ist, sondern EI. Und als die dann da mal drauf aufmerksam gemacht wurden, haben die auch gedacht, die haben ihr ganzes Leben lang sich falsch dran erinnert.
Und das ist nichts anderes.
Aber was ich jetzt noch sagen wollte zu dieser Multidimensionsding, das heißt, wir reisen nicht in unsere eigenen Vergangenheit zurück, sondern wir reisen in eine andere Dimension, anderes Universum und dort in die Vergangenheit. Das heißt,
und das ist die Quantentheorie, nur dass wir darüber mal gesprochen haben. Das ist für die Physiker unter euch die Theorie der Quantenphysik.
Okay. Aber es muss ja dann irgendwo Universen geben, wo andauernd irgendeine aus der Zukunft aufpoppt. Nur in unserem Universum taucht nie jemand aus der Zukunft auf und verhindert irgendwas. Wir sind hier im absoluten Arsch-Universum, wo alles in Bach runtergeht. Nee, Katastrophen, jeder Reaktor explodiert, jeder Flieger abstürzt, keine Krankheit geheilt wird, weil nie irgendwo mal sich plötzlich jemand materialisiert und sagt, hier, pass auf, wisst ihr was, Krebs, so geht es. Aber das können wir lösen.
Ja, in dem Video
hier, warte mal, pass auf, der Flieger, dem bricht kleine Flügel ab. Ihr fliegt am besten heute nicht los. Oder hier, du Politiker, hier Johnny, du fährst heute nicht mit dem Cabrio. Setz dich mal heute hier unter das Dach. Heute.
Du sprichst das an, was wir irgendwann mal noch in irgendeiner anderen Folge mal machen werden.
Aber zum Thema. Kannst du nicht in dem komischen sechseckigen Raum aus Glas mit der Massagebritsche in der Mitte, nicht da irgendwie, wenn du da rauskommst nach 100 Jahren, wo nur 15 Minuten vergangen sind für dich?
Das hat er ja auch noch erzählt.
Bist du ja Metall, Viren, Krebs, krankheitsfrei,
das
hat er
ist ja
erzählt.
Auch,
also
genau, das war auch in dem Interview von Emery Smith. Er spricht von einem sechseckigen Raum, der zum Teil mit einer Glaswand abgetrennt ist. Da hinten dran ist irgendeine Alien-Düse und eine Massageliege. Und wenn du dich auf die Massageliege eine Viertelstunde legst, kommst du raus, ist eine Stunde vergangen.
Ja.
Und du bist komplett geheilt, unentschlackt und Detox. Du bist 10 Kilo leichter, weil es 10 Kilo Giftstoffe plus Tumore aus deinem Körper rausgerissen hat.
Es ein Gerät gibt, das es schafft, ganz bestimmte Frequenzbereiche.
Frequenz, DNA-Frequenz. Was zur Hölle soll DNA-Frequenz sein, Herr Emery Smith?
Ich erkläre es dir.
Oh, ja.
Krebs besteht ja aus Zellen.
Ja.
Und du kannst, die Musiker werden es verstehen, jede, sag ich mal, Materie durch einen bestimmten Ton zum Schwingen bringen.
Frequenz, genau. Das ist, warum Gläser brechen,
das heißt,
wenn du so lang mit dem richtigen Ton.
Theoretisch gesehen, wenn du irgendwie die richtige Frequenz einstellst und hältst es jemanden da so hin, den Ton, und der vibriert mit den Krebszellen, dann fangen die an, sich so zu schütteln und kaputt zu gehen, dass dein Krebs dadurch eigentlich verschwunden ist oder kaputt geht. Du kannst es aber auch so machen. Du nimmst die Frequenz.
Stopp, ganz kurz. Wenn du Nierensteine hast und kriegst sie von außen beschallt, um die zu zertrümmern, ist das nichts anderes. Aber trotzdem habe ich die Nierensteinbrocken noch in meiner Niere liegen.
Und jetzt kommt es, wenn du es schaffst, diesen Kram, und es geht ja dann auch um, sag ich mal, bei Time Travel bewegt sich ja etwas fort oder beamt sich ja weg. Und wenn du es schaffst, diese Frequenz zu erwischen und nur diese Materie und nicht dein komplettes Ich durch die Zeit zu schicken, irgendwo anders hin, sondern nur deine kranken Zellen durch die Zeit irgendwo hinzuschicken, und dann in irgendeinem anderen Universum hocken die Leute da und es fallen nur
Tumore vom Kopf.
Tumore auf den Kopf. Ja, wenn du verstehst, was ich meine, dann kannst du auch mithilfe von Time Travel dich heilen.
Alter Schlacke.
Aber du musst die Algorithmen genau so treffen.
Aber ganz ehrlich, so jetzt habe ich einen faustgroßen Tumor im Kopf und setze mich in die Maschine und es zerrt mir diesen Tumor in ein anderes Universum rein, wo dann jemand denkt, was ist denn jetzt hier, schon wieder in so einen scheiß Tumor getreten, wo kommen die nur her?
Das ist ja auch,
und ich habe dann einfach einen faustgroßen Hohlraum im Kopf oder was, an dem ich dann verblute, weil es mir den Tumor rausgerissen hat. Also so... Da ist wieder
viele.
Also der Grund, warum wir krank werden, ist eigentlich, man kennt es ja, man geht irgendwie zum Arzt, alles cool, ein Jahr später geht man hin und auf einmal hat man irgendwas. Ne? Und das ist nur dadurch entstanden, dass in einem anderen Universum und einer anderen Dimension diese Tumore verschwunden sind und die tauchen in den anderen Körpern dann quasi auf.
Noch dazu, anstatt dass es einfach...
man grundsätzlich krank.
Ja, wahrscheinlich. Anstatt dass...
Hervorragend. Finde ich sensationell.
Anstatt dass sie die Tumore einfach in irgendeinen so Bioabfall beamen sie sie jemand anderen im Kopf.
Krankheiten werden nur hin und her gebeamt die ganze Zeit.
Um das abzuschließen und eine Voraussicht zu geben, ich meine, du kannst ja dann theoretisch alles machen. Du kannst ja sogar mit Zeit Kriege führen, wenn es mal wieder uns schlechter zu demonstrieren. Wenn es irgendeine Polizei gäbe, und da übrigens mein Hausaufgabentipp:
Time Police.
Time Cop heißt es. Film aus von ungefähr 20 Jahren. Müsst ihr schauen, ist mega unbekannt, gibt es vielleicht sogar free auf YouTube, Time Cop, da wird es nämlich besprochen, dass es eventuell ja eine Time-Travel-Polizei gibt, die versucht, unseren Zeitstrahl inklusive Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort ungefähr auf der Geraden zu halten, weil du hast schon recht, warum hat man eigentlich nicht eingegriffen und solche dummen Naturkatastrophen und Kriege verhindern und so weiter und so fort. Eine Timeline gibt es ja und die muss versucht werden, im Groben beizubehalten.
Wir wissen einfach in der Arsch-Timeline, die alles abkriegt. Jede Pandemie, sonst irgendwas. Wo keiner plötzlich aus der Zukunft kommt und uns hilft. Weil wir nämlich die Quell-Timeline sind für alle, die in die Vergangenheit zurückreisen.
Mich würde ja auch mal interessieren, in welcher Zeitlinie wir sitzen und was das eigentlich...
Das machen wir mal wieder.
Wenn ich ich habe mir mal so ein paar Notizen zu deinen Hausaufgaben gemacht, ja, und da habe ich mir so überlegt, wer spielt denn da eigentlich Sims mit uns? Ja. Und was für Mega-Konsole hat diese...
Und da
die Konsole
auch
würde
noch
mich
eine kleine Hausaufgabe. Pixar, kennt ihr bestimmt, bringt kurz nach Weihnachten einen geilen neuen Film raus, wo es um Souls geht, so heißt der Film, um Seelen, um Bewusstsein. Und diesen Film bitte zu Weihnachten, wenn er da rauskommt, mal angucken. Das geht dann weiter ins nächste Thema, nämlich was passiert mit deiner Seele beim Transfer ins Universum oder beim Klonen von Menschen? Hast du dann zwei Seelen und so weiter und so fort? Also das gibt dann das nächste Thema für die nächste Folge. Was
ganz kurz, wenn wir eh schon mal am Teasern sind, weil wir sind jetzt schon über der Zeit. Ja. Die Sache mit 2001 Odyssey in Space müssen wir auch noch besprechen.
Ach, du
Machen wir, das steht auf jeden Fall, schreibt dir das auf.
Agenda, der Monolith kommt bestimmt noch ein paar Mal in den nächsten Tagen raus.
Der Monolith taucht bestimmt noch irgendwo auf.
Der steht ja hier auch vom Studio.
Irgendjemand hat noch so ein bisschen Rest.
Einer steht im Damm, habe ich gehört.
Den er so ein bisschen zusammenschweißen kann. Das heißt, das Monolith-Thema ist wahrscheinlich schon nicht gegessen. Aber da reißen wir diese ganze Maxwell Smart 2001 Sache auch nochmal an.
Dann machen wir einen Sack zu. Schöne Weihnachten, guten Rutsch.
Ja, bleibt in unserem Universum.
Liebe Grüße an die Aliens, die bald kommen.
Und schreibt uns E-Mails. alarmstufobeige@gmail.com oder geht auf Instagram.
Und holt euch so eine geile Tasse.
Ja, wir haben gar keine Werbung gemacht. shop.spreadshirt.de
Und das ist noch eine ganz geringe Menge an
schönes Weihnachtsgeschenk eigentlich noch schnell.
Das ist noch eine ganz geringe Menge an Original Alarm Stufo Beige Space Program Patches da aufnähe. Wenn da noch was haben will, einfach mischa@alarmstufebeige.de.
Das ist krass, dass die Leute haben echt dich angeschrieben und wollen das Zeug haben.
Ja,
finde
ja.
Ich super.
Also ein paar habe ich noch
alle
aus
geil
der First Limited Edition. Einfach melden.
Geil. Schöne Weihnachten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.